Herzlich willkommen beim Just Brew It Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Und wir sind heute an einem wunderschönen Freitagabend um 21 Uhr hier mit einem tollen Gast in der Show, den wir gleich mal kurz vorstellen werden, der nicht mehr in Deutschland wohnt, sondern in Amerika, ein ganz bekannter Buchautor ist und auch jemand, der sich tatsächlich sehr viel in der Hobbybrauer-Szene engagiert und halt auch relativ bekannt ist, nämlich der Jan Brückelmeier. Deswegen sage ich erstmal ganz herzliches Hi an euch beide, an Paul und an Jan.
Hi.
Hi, hallo.
Sehr cool.
Ja, Jan, freut mich auch, dass du da bist. Super cool, dass es geklappt hat. Bei dir ist es jetzt 15 Uhr, ist das richtig?
Ja, also ich mache praktisch einen verspäteten Frühschoppen.
Ja, sehr gut. Ja,
du bist
dann
in Ohio, ne?
Herzlich willkommen. Genau, erzähl mal, ja, wo bist du?
Ich wohne in Aurora. Das ist so 15, 20 Minuten von Cleveland, südlich von Cleveland, also am Lake Erie, einer der großen Seen. Klingt immer ein bisschen blöd, aber ich sage immer der östlichste Rand vom Mittleren Westen. Also so rechts von mir ist Neuengland, mehr oder weniger, und links von mir kommt dann der Mittlere Westen.
Ist, glaube ich, gar keine schlechte Lage, so Neuengland in der Nähe zu haben, die ganzen geilen Brauereien, Treehouse und so weiter in Vermont.
Ja, also macht auf jeden Fall Spaß. Brauereien gibt's gerade genug.
Haben wir auch schon das ein oder andere Mal in der Facebook-Gruppe in den Videos gesehen. Das müssen wir unbedingt mal in die Shownotes packen, direkt als allererstes, wenn der Jan durch den Craft Beer Shop da alles gekühlt, irgendwie Gläserkühlschränken, irgendwie super geil. Also das ist so heftig.
Also ja, biermäßig kann man sich echt nicht beschweren. Also es ist ein bisschen ein Schlaraffenland.
Voll gut. Genau, und wir machen heute einfach so einen ganz lockeren Bier-Talk. Wir haben natürlich wieder ein paar Fragen vorbereitet und werden einfach uns ein bisschen gemütlich über Bier brauen, Craft Beer, über die Hobbybrauer-Szene auch in Amerika unterhalten. Hast ja auch ein bisschen jetzt was mitgekriegt, denke ich mal. Und was so die Änderungen vielleicht auch waren. Also ja, wir freuen uns auf jeden Fall.
So. Also wenn ihr Fragen stellt und mich dann kurz verschwinden seht, dann blätter ich gerade nach und suche die Antworten.
In deinem Buch, oder?
Ich wollte gerade sagen.
Ja, natürlich immer. Besser habe ich es ja geschrieben. Ne?
Ja, perfekt.
Also man weiß,
wo es steht.
Ja, genau. So, was trinkst denn du heute, Jan?
Oh ja, erzählt mir unbedingt, was ihr trinkt, weil ich mache ja gerade, ich lebe ja gerade abstinent in der Fastenzeit, was Alkohol angeht. Ich bin gespannt, was ihr im Glas habt oder was ihr euch aufmacht.
Ich mache mir jetzt ein Sea Quench Ale von Dogfish Head auf. Das ist ein Session Sour. Mag ich super gerne. Gerade wenn es eben noch nicht, also wenn es was Leichteres sein soll, wobei ja in Amerika mal leicht so ein bisschen dehnbar ist. Es hat 4,9% Alkohol und ist halt Lime Juice, Lime Peel, Black Limes, musste ich erstmal googeln. Das sind getrocknete Limetten. Ah. Kommt wohl irgendwie aus dem arabischen Raum. Und Seesalz. Und ist halt recht durchlöschend. Ich zeig's mal ins Glas.
Oh ja, das sieht gut aus.
Ja. Ja, Prost auf jeden Fall schon mal.
Dann Prost.
Und du, ja. Okay, und du, Dave, was ist denn das?
Ich habe meinen Krug mal rausgeholt. Ich habe mir letztes Jahr zu Weihnachten habe ich mir so einen geilen Krug aus England bestellt von so einem Mädel, die irgendwie so Krüge halt handfertigt, und ich habe den bei mir am Kemker in der Brauerei stehen sehen und dachte so, okay, wenn ich irgendwann mal Lagerbiere wieder trinke, wieder mehr, also meine mache ich ja zwischendurch schon mal, dann will ich unbedingt so einen schönen Krug dazu haben, und ja, der ist halt echt super. Und da ist jetzt gerade ein Spital Helles reingewandert. Ich war heute wieder bei der Brauerei und habe schon mal mein Deputat abgeholt, was ich ja jetzt auch dann tatsächlich schon habe. Zwar nicht ganz so viel wie eine Ausbildung, aber das reicht schon. Also ich meine, man braucht ja auch immer noch fleißig weiter daheim.
Ja, sehr Spital cool. Habe ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Spital kenne ich ganz gut, da habe ich geheiratet.
Also ja, das ist schon die erste so coole Story, finde ich auch.
Voll.
Also ihr habt es ja wahrscheinlich mitgekriegt. Ich habe ja Brauwesen studiert und bin in einer Brauverbindung auch und habe eben 2005 in Regensburg gewohnt, weil ich bei Grones gearbeitet habe zu dem Zeitpunkt. Und meine Frau und ich hatten schon so ein bisschen Panik, weil eine Hochzeit auszurichten, wenn 90% davon Brauer sind, von den Gästen, ist so ein bisschen, die Rechnung kann recht hart werden. Was wir komplett nicht auf dem Schirm hatten, an dem Wochenende war Jazz Festival. Und wir sind ins alte Rathaus wurden getraut und während der Trauung hat ein Bierwagen direkt vor dem Rathaus aufgemacht, also aufgebaut, seine Klappe da hochgemacht, was für uns ganz gut war, weil wir hatten zwar Stadtführungen organisiert, um die Zeit bis Nachmittag zu überbrücken, war meinem Kumpel scheißegal, weil die sind an diesem Bierwagen und sind da auch, bis dann praktisch weiterging im Spitalkeller, sind sie auch an dem Bierwagen geblieben.
Perfekt.
Mega. Das hat es für uns dann ganz angenehm gemacht, weil die Rechnung ist relativ übersichtlich ausgefallen. Zumindest für Brauer.
Ja, die können immer ganz gut trinken, ey.
Ja. Es voll ist, cool. Ja, wenn man in Freising studiert, bringt das der Studiengang mit sich, dass man, ich meine, es ist ja Wein Stefan, gehört zur Uni. Das ist eine, wie sagt Frank Zappa immer, wenn man ein Land ist, braucht man eine Fluggesellschaft, glaube ich, einen Fußballverein und eine Brauerei. Bayern hat zwei Brauereien, also ich glaube, wir dürfen uns Land nennen. Weil es ist Wein Stefan, gehört zum Kultusministerium und die Hofbräu gehört zum Finanzministerium. Also es sind wirklich zwei Staatsbrauereien.
Echt? Okay. Das wusste ich gar nicht, letzteres. Krass. Mit Hofbräu. Ja. Wahnsinn.
Also wir haben. Die einen machen Geld und die anderen verpulvern es wieder.
So kann man es auch sagen.
Aber für gute Zwecke.
Als ich angefangen habe, hat noch die Molkerei dazugehört, was dazu geführt hat, dass wir bei jedem offiziellen Veranstaltung oder Begrüßung gab es immer diese Fruchtbuttermilch. Und irgendwann mal kannst du diese Fruchtbuttermilch nicht mehr sehen.
Ja, dann doch lieber ein Bierchen, ne? Das ist.
Ja. Ja. Vielleicht kommt ja mal irgendwann ein Sour mit Buttermilch und Früchten und Double Dry Hop raus. Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Ich habe letztens in der Hobbybrauergruppe ja gesehen, das hat mich jetzt wirklich echt, wo ich so dachte, okay, ich würde es gerne probieren, aber es klingt schon sehr krass. Irgendein Tzatziki-Bier oder sowas. Hat doch einer Joghurt, Knoblauch,
Gurken,
Dill und ich dachte so, Alter, ey, heftiger Scheiß, ey.
Also, dazu, dazu passt ja ein Post von dir, den ich gesehen hatte, Jan. Das war, glaube ich, im Craft Beer im deutschsprachigen Raum in der Gruppe. Da musstest du ganz kurz mal loswerden, dass du dich schon wieder auf die Zeiten freust, in denen es dann wieder ordentliches Bier gibt und man aufhört mit Milchzucker die Biere zu strecken und dass man die Ibus mit der Lupe suchen muss und so weiter.
Das ist wirklich so ein Punkt. Ich mag Sauerbier, mag ich zum Beispiel total gerne. Ich wollte gerade sagen, Gurke und Dill passt super. Es gibt hier so in Cincinnati eine Brauerei, die machen eine Gurkengose praktisch, also mit Gurke und Dill. Mhm. Hervorragend, im Sommer ein super Bier. Wo ich echt ein Problem habe, sind diese Biere, die wirklich überhaupt keine Bittere mehr haben und dann eben noch Laktose ohne Ende drin haben. Also das ist so, dieser erfrischende Teil vom Bier ist komplett weg. Und da kannst du eine Scheibe von abschneiden von dem Bier und kannst mit Gabel und Messer essen. Das ist irgendwie für eins vielleicht ganz gut, aber wird mir auf Dauer. Also ich bin wirklich, und ich stand eben, als ich diesen Text geschrieben habe, stand ich in diesem Bierladen mit diesen tollen Kühlschränken. Ja. Und der hat vier Kühlschränke, das sind Einzelflaschen. Und ich stand davor und habe wirklich 15 Minuten gebraucht, bis ich irgendwas gefunden habe, was ich an dem Abend trinken wollte, weil das war alles Doppel-Smoothie IPA mit Himbeere, Rhabarber und so und so viel Milligramm Laktose. Das nächste also war irgendwie nichts, wo du sagst, okay, davon kann ich vielleicht auch zwei trinken. Und dann habe ich irgendwie der Rand gepackt, dann habe ich den Text geschrieben.
Ja, so kam das auch rüber, als wenn du gerade irgendwie eine schlechte Erfahrung noch gemacht hast. Und das musste dann einfach mal raus.
So kann man es auch nennen, ja.
Also es gibt ja bei euch, das ist tatsächlich auch ein Trend, den ich aus Amerika gesehen habe, wo ich aber auch gerne das mal hier hätte eigentlich tatsächlich, sind diese Smoothie-Sours, also die wirklich sogar noch Fruchtpüree-Stückchen im Bier haben. Ich habe einmal sowas probiert und ich fand das richtig, richtig geil. Das hat aber natürlich nichts mit Bier zu tun, war aber dann ohne Laktose. Es war tatsächlich einfach nur wirklich so Früchte-Püree-Sauer-Ultra. Das war ziemlich cool.
Und das ist zum Beispiel die Brauerei, die ich eben gerade auch erwähnt habe, also die heißen Urban Artifacts, die haben eben auch solche Sauerbiere, aber die sind halt sauer. Und damit kann ich leben. Also die haben einen relativ hohen Fruchtanteil drin und so richtig cremiges Gefühl. Schmecken super, aber halt eben sauer. Das heißt, es bleibt trotzdem irgendwie erfrischend.
Ja, cool. Also packen wir mal in die Shownotes die Brauerei. Das klingt echt interessant. Ich glaube, die möchte ich auch mal verfolgen.
Ja, die haben, das ist eh spannend. Die sind in einer alten Kirche und das ganze Thema, sage ich mal, das sie so auffassen, ist eben viel Hefe, Archäologie und sowas. Also die suchen nach ihren eigenen Mikroorganismen und so. Cool. Haben ein Bier, das war ziemlich geil. Es gab eine Brauerei in Cincinnati, die hieß Link, L-I-N-C-K. Und die haben vor 50 Jahren zugemacht oder sowas. Und die haben eben die Hefe wieder animiert. Es gibt die alten Gärkeller noch. Und hier hieß dann natürlich der Missing Link.
Das war
ganz, ganz spannend.
Sehr cool.
Sehr gut.
Das klingt echt gut.
Ein Golden Ale, meine ich, oder irgendwie sowas.
Ja, Golden Ale ist halt auch zum Beispiel, das sieht man halt auch sehr wenig eigentlich, finde ich. Ist auch ein schöner Bierstil, so schön erfrischend. Und da gibt es ja auch so viel Spielraum. Ne? Du kannst ja British Golden Ale, ein bisschen malziger, ein American Golden Ale, da so ein bisschen hopfig.
Aber das ist ja auch gerade echt so ein bisschen das Problem, ne? Dass du findest solche Biere hier in der Craft-Beer-Szene-Bewegung, findest du sowas nicht. Du findest ein IPA nach dem anderen, und zwar New England-Style.
Ja. Und die sind auch meistens nicht auch so sowas, geil.
Ja, das sind schon gute Sachen dabei, aber es ist halt, was mich da halt auch nervt, ist, ich kann mir doch nicht jede Woche oder jede zweite Woche ein neues IPA kaufen. Ich will da halt auch mal was anderes trinken. Und es gibt noch so geile Bierstile. Naja.
So neu sind sie auch gar nicht, weil wenn du die Hopfenkombinationen anschaust, ist bei jedem dasselbe drin.
Ja, irgendwann gehen halt auch die Kombinationen mal aus oder die Hopfensorten. Irgendwann ist halt Schluss, ne?
Na, da muss ich halt schon direkt widersprechen, weil weißt du noch das Meme, was ich irgendwie, Every IPA und so weiter mit Citra, Simcoe, Galaxy, das packen wir auch mal in die Shownotes, weil das ist echt super lustig. Das trifft genau auf den Punkt. Ich meine, es kommen so viele neue Sorten. Jetzt sind zum Beispiel ja wieder Strata, Brew One und keine Ahnung, Nektaron und was es nicht alles gibt. Und es kommen ja jedes Jahr nochmal neue Sorten. Und es gibt auch noch so viele alte Sorten. Ich habe zum Beispiel jetzt ein American Wheat Ale mit, jetzt komme ich natürlich wieder nicht drauf, wie der heißt. Ich schaue nochmal nach. Super, super. Habe ich dir das nicht gesagt, welcher Hopfen das war? Habe ich bestimmt, ne, Paul?
Weizen.
Ja, natürlich kommen aber, es kommen natürlich immer neue Hopfensorten raus, aber die gerade dann siehst du halt, bam, sind 5 IPAs von 5 verschiedenen Craftbeer-Brauern da, die genau diesen Hopfen drin haben. Und dann hat sich es irgendwie schon wieder erledigt. Also dann ist natürlich klar, die müssen da auch mitgehen. Ich meine, die haben ja natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse, dass irgendwie sich das Bier verkauft. Und solange es die Leute halt kaufen, musst du das auch mitgehen. Das ist schon klar. Aber ja, also nicht in dem Sinne, dass die Hopfenkombinationen ausgehen, aber die mit den gehypten Sachen, irgendwann hast du halt alle 5 neuen Sorten reingeschmissen und fertig.
Ja. Eben, also erzähl.
Ja. Das ist vor allem genau der Punkt. Ich meine, ich habe hier auch mit Brauern zu tun, also auch mit professionellen Brauern. Und letztens hat eben auch ein Kumpel von mir gesagt, Jan, wir sind irgendwann mal angetreten, um die Brauwirtschaft in den USA aufzumischen und diesen ganzen Einheitsbrei zu entkommen. Und wo sind wir jetzt? Wir haben einen Einheitsbrei an IPAs. Es ist letztendlich genau dasselbe, nur in Gelb. Und es ist genau dasselbe Eintönigkeit in der Biervielfalt. Und irgendwo hat er natürlich recht, ne?
Ja. Also ist es in den USA auch nicht anders, oder? Also ihr seid ja quasi ja schon, was diese Bewegung angeht, ja schon Jahre voraus. Also, ja. Aber anscheinend ändert sich nichts.
Also wir sind, wenn du sagst, ich meine, das ist den Leuten immer nicht bewusst, wenn sie in Deutschland immer sagen, ja, und Craft Beer in Deutschland kommt nicht an und Craft Beer, soll man sagen, ist nicht da, wo es sein sollte. Man muss überlegen, in Deutschland, die Bewegung ist keine 10 Jahre alt. Und Als Fritz Maitek Anker gekauft hat, das war 1979. Ja. Also da war ich 5. Das heißt, vor 41 Jahren ziemlich genau. Und Dave, du hast gerade so ein Runzeln im Kopf. Ich wollte dir was ausrechnen.
Ich weiß nicht, ich habe tatsächlich gerade überlegt, war es wirklich 1979? Ich meine, hat nämlich Sierra Nevada schon aufgemacht. Ich glaube, Fritz Maitek war in den 60ern, wenn ich mich nicht vertue. Also ich will jetzt nicht klug scheißen. Das aber kann
sein. Ja, du hast recht, 65. Ich habe gerade nachgeschaut.
Aber klar, das ist natürlich
also noch länger her, ja.
Muss man sich
aber
mal
du überlegen. Hast ja auch Sierra Nevada, der letztes Jahr deshalb habe ich jetzt gerade gesagt, hat letztes Jahr ja dieses 40 Jahre Bier rausgebracht.
Das war auch ein richtig cooles Event.
Das ist den meisten Leuten halt nicht bewusst. Weißt, ich meine, die meisten Leute irgendwie erwarten, glaube ich, auch zu viel. Und ich meine, dann hast Leute, die sich hinstellen und sagen, ah, Deutschland, Nische, 1-3%. Ich meine, musst du überlegen, in Deutschland 1-3% von 83, also von 9,9 Milliarden, glaube ich, sind es in Dollar, was wir in Deutschland umsetzen. Das heißt, es sind auch 83 Millionen, 1%.
Das ist nicht wenig. Euro.
Das ist nicht wenig. Und das sind die Leute, glaube ich, einfach erwarten zu viel und erwarten zu schnell zu viel.
Ja, das muss sich ja auch jetzt erstmal entwickeln. Ich meine, wie gesagt, also Amerika seit 50, 60, 70 Jahren fast schon jetzt bei dem Thema dabei, ne? Und wir sind halt jetzt erst, ja, seit 10, 15 Jahren vielleicht, wenn überhaupt. Ja. Ich wollte übrigens noch sagen, der Hopfen war Topaz, also australischer Hopfen.
Ja, stimmt, das hat
mir der ist erzählt, ja. Ultra geil. Also wirklich richtig Bubblegum-mäßig. Ich fand den echt total klasse. Ich war da voll von überrascht. Na, warum macht man nicht mit Topaz New England IPA und Topaz Ella und keine Ahnung, Equanaut oder sowas? Da gibt es ja so coole Sachen.
Ja, oder aber auch kein IPA.
Oder mal
könnte man IPA. Ja auch machen.
Ich habe ein Weedbier gebraut.
Ja, eben, das ist es ja. Also, du bist ja auch wirklich, das finde ich ja auch immer so cool, du haust halt so viele verschiedene Bierstile raus, die du brauchst, ne? Das mache ich ja auch nicht, da muss ich mir auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, aber ich mache das halt auch nicht, ich verkaufe es halt auch nicht, ich mache es ja für mich und dann brauche ich halt auch das, auf was ich Lust habe, aber du probierst echt so viele Stile aus, dann denke ich mir dann immer, boah ey, und von, keine Ahnung, na, ich nenne jetzt mal keine Namen, aber da kommt jetzt schon wieder das vierte Märzbier raus und es ist wieder New England Double Dry Hopped IPA, ist dann immer so ein bisschen schade.
Ja, definitiv. Ja, Jan? Achso, ich dachte, du wolltest was sagen.
Nichts sagen.
vielleicht nochmal, um ein bisschen so zurückzurudern, weil wir sind jetzt schon wieder mittendrin. Ich finde es mega, mega geil. Also das ist ja schon wieder richtig cool, wie das hier so gerade am Fließen ist, hier der Gesprächsfluss. Es geht wieder los. Es geht wieder los, Paul. Und diesmal bin ich's. Nicht so wie du in der letzten Folge.
Ja, alles gut, alles gut.
Das muss man jetzt auch erstmal wieder überbieten können. Aber vielleicht einfach mal ganz kurz nochmal so zu deinem Werdegang, Jan. Vielleicht holst du nochmal ein bisschen aus. Du hast halt in Weinstefan studiert. Wie bist du nach Amerika gekommen? Erzähl doch mal. Und zum Hobbybrauen halt vor allen Dingen auch.
Ich habe sogar letztes Mal, ich meine, das Ziel ist leider die Zuhörer nicht, aber ich habe letztes Mal gleich auch hergezeigt, das ist mein zweites Bier,
das ich gemacht habe. Ja, das habe ich auch gesehen. Das war noch ein Extraktkit, ja, ne?
Das war ein Extraktkit, die hießen damals fies an Acme, kamen aus England über verworrene Wege, da wusste man auch nie, wie alt die Dinger sind. Und es war wirklich so ein komplett gehopft, also du hast aufgemacht, hast es einmal aufgekocht und dann gebraut.
Wie Bierquick.
Das war das zweite. Genau, und ich weiß noch, dass mir damals meine Mutter dann verboten hat, dass ich in der Küche braue, weil ich habe noch daheim gewohnt, da war ich 16 und hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis das Bier dann durch war in der Küche und das fand meine Mutter nicht so ganz lustig. Das war beim ersten Bier, beim zweiten das hier, da war es im Urlaub, deshalb habe ich das hinterher gelegt praktisch. Und wie ich zum wirklichen Brauwesen gekommen bin, war eigentlich... war eine interessante Geschichte, weil ich habe mit Hobby gebraut. Ich habe ursprünglich eine Lehre als Schreiner gemacht und habe mich dann informiert, was könnte ich denn weiter studieren. Ich habe Innenarchitektur mal angeschaut, aber Tag der offenen Tür an der TU in München, wenn der Professor sagt, und vergessen Sie nicht, dass Sie einen Taxischein machen, weil einen Job werden Sie eh keinen finden als Innenarchitekt. Was ist denn vielleicht doch was anderes? Und ich kann mich erinnern, ich bin heimgekommen und meine Mutter und mein Bruder, der hat ist damals schon ausgezogen gewesen, aber hat irgendwie meine Mutter besucht und beide hatten schon das ein oder andere Bier im Kopf und haben gesagt, Jan, jetzt wissen wir es, du studierst Brauwesen. Und, Moment mal.
Warum
klingt
nicht?
Spannend, ne? Ja. Genau. Und dann habe ich mir halt da das Tag der offenen Tür und so angeschaut und habe mir Informationen kommen lassen und es war wirklich, es ist halt ein unheimlich breit gefächerter Studiengang. Und das war das, was mir eigentlich gefallen hat. Ich meine, klar, das eine ist Bier, mag ich gerne. Aber was anderes eben das ist, man lernt alles, was man braucht, um eine Brauerei zu leiten. Das ist aber eben halt der komplette technische Bereich. Es ist die Technologie. Es ist aber auch die komplette wirtschaftliche Seite von der Brauerei. Und es macht das Studium nicht einfach, aber es macht es halt auch spannend. Und es ist auch danach eben die Einsatzmöglichkeiten oder wo man arbeiten kann, sind halt extrem breit gefächert.
Ja.
Also zum Beispiel in der Nähe von München gibt es einen der größten, muss man sagen, den größten Arbeitgeber für Brauingenieure, ist Merck Pharmazie.
Ja,
und ob ich jetzt Bier mache oder irgendeinen anderen biochemischen Prozess überwache oder den fahre, wie man immer so schön sagt, ist letztendlich für einen Brauingenieur egal.
Krass. Also ich weiß, dass manche bei Maggi irgendwie, also so in der Lebensmittelindustrie halt auch viel machen. Das wird halt auch übelst gut bezahlt, so wie ich gehört habe, tatsächlich besser als in der Brauerbranche.
Also es war ja auch damals so bei mir, also es war jetzt nicht des lieben Geldes wegen, aber ich habe im Maschinenbau angefangen. Also ich habe erst, mein erster Job war im Krones in Regensburg. Und da war es halt damals schon so, also das, man kann sagen, dass die Zulieferindustrie oder der Maschinenbau hat damals ungefähr doppelt so viel gezahlt wie die Produktion. Weil halt die meisten Brauereien in Deutschland doch eher mittelständisch und kleine Brauereien sind. Die können es einfach nicht leisten. Mhm. Und ich bin damals bei Krones, habe ich Abfüllanlagen, und zwar größtenteils nicht mal für Bier, sondern für aseptische Getränke weltweit in Betrieb genommen.
Was sind aseptische Getränke?
Du kannst dir vorstellen, wenn man Saft abfüllt, hast du das Problem, dass ein Saft natürlich durch Hefen vergoren werden würde. Das heißt, man kann entweder den Saft abfüllen und die Flasche in Pasteur schicken.
Genau.
Oder man sterilisiert die Flasche, andersrum den Saft vorher, über einen Wärmetauscher.
Ach so.
Und desinfiziert die Flasche vorher. Also es passiert entweder mit chemischen Mitteln, also wie Wasserstoffperoxid zum Beispiel. Oder thermisch, bloß dann muss man das Ganze natürlich in einem sterilen Raum abfüllen. Mhm. Und praktisch dieser aseptischen Füller ist ein Reinraum, wenn du so willst, wo ein Füller, also ein Reinraum um einen Füller rumgebaut. Ist relativ anspruchsvoll, weil natürlich alles, was irgendwie schief gehen kann, grundsätzlich schief geht.
So hört sich das irgendwie an, genau. Ja.
Das ist auch so ein bisschen, ich bin da, wo ich durchaus froh drum bin, aber relativ ins kalte Wasser geschubst worden, weil es geht dann relativ schnell. Also kann ich erinnern, ich bin bei Krones angefangen, dann war ich 2 Monate oder so in Neu-Raubling und im 3. Monat, glaube ich, war ich dann auf einer Baustelle in Deutschland und dann 4., 5. Monat oder so ging es dann los mit China oder sowas.
Oha.
Und ist halt spannend, weil es wirklich mir unheimlich viel gebracht hat, weil du halt gerade als Anfänger bist man unsicher und man will sich rückversichern. Ist natürlich, wenn du in China bist, nicht immer möglich, weil halt die Zeitverschiebung da ist und der Kunde steht natürlich vor dir und sagt so, was ist jetzt mit deinem scheiß Hobel?
Genau.
Der funktioniert nicht.
Hier, dann kannst du nicht mehr Entscheidungen treffen, ne?
Ja, genau. Und das hat mir wirklich was gebracht.
Heftig.
Danach war ich bei einer kleineren Firma. Es gibt Tetra Pak, diese Papierpackungen.
Ja.
Da gibt es den zweitgrößten, der allerdings plus 10% über ihren Tetrapack hat, ist Kombiblock. Gehört oder hat damals zu SIG gehört und SIG hatte eben auch eine aseptische Kunststoffsparte. Und da habe ich dasselbe gemacht wie bei Krones, nur in einem kleineren Firma, was mein Horizont unheimlich erweitert hat, weil er ist natürlich dann nicht mehr so spezialisiert.
Darf ich mal kurz zwischenfragen, wie alt warst du, als du mit dem Studium fertig warst?
Ich war relativ alt, 30 meine ich, weil ich halt, ich habe vorher Schreiner gelernt, ich habe auch mein Abitur auf dem 2. Bildungsweg gemacht, also ich habe lange, lange Geschichte, aber ich war ursprünglich mal im Gymnasium, aber wenn man dann so ein Alter erreicht hat, wo man eigentlich was tun müsste in der Schule, das sind 1000 andere Sachen wichtiger. Und dann bin ich unrühmlich praktisch vom Gymnasium abgegangen und habe mir dann gedacht, okay, was mache ich jetzt? Da habe ich eine Schreinerlehre eben gemacht und habe dann nach der Schreinerlehre gesagt, das kann nichts Ende der Fahnenstange sein. Ich habe mein Abitur eben nachgemacht über die Berufsoberschule.
Wobei ich sowas ja immer cool finde. Ja.
Also es gibt sicherlich leichtere Wege. Also ich würde jedem, der zuhört und vor der Entscheidung steht, geht nicht ab vom Gymnasium, zieht es einfach durch. Das ist der leichtere Weg.
Aber so eine Schreinerlehre, also deswegen finde ich das jetzt auch so cool, dass ich jetzt halt Brauer lerne, weil das halt auch ein Handwerk ist. Und ich meine, so das hast du ja fürs Leben, ne? So ein Schreiner, ich meine, wenn du mit Holz irgendwelche Sachen machen kannst, das ist, ich würde das gerne können, wie der Daniel jetzt zum Beispiel, wo er erzählt hat, ich baue das selber, mein Bett und das und ich sitze da immer so und
denke
so.
Das Bett ist echt der Knaller, ey.
Boah, wirklich. Und das ist halt schon geil, ey. Ich bin da echt neidisch drauf, wirklich. Ich finde das super.
Ja, und ich denke halt auch, also das wirst du ja auch feststellen. Mir hat aber ein Berufsschullehrer gesagt, Jan, 75% deiner Ausbildung hat nichts mit dem Holzhandwerk zu tun, sondern 75% ist, du lernst arbeiten. Du lernst dich selber organisieren und du lernst arbeiten.
Ja.
Und das merke ich halt auch. Also ich arbeite unheimlich viel mit jungen Ingenieuren zusammen. Und du merkst schon einen Unterschied. Du merkst, ob jemand eine Lehre vorher gehabt hat oder eben nicht. Weil jemand, der keine Lehre hat, die haben oft, wie soll man sagen, sind die Kreativeren. Mhm. Aber viele von den kreativen Ideen sind dann auch nicht umsetzbar.
Das hast du aber schön ausgedrückt.
Ich habe versucht, mich politisch korrekt auszudrücken.
Hast du gut gemacht, glaube ich.
Da schlägt mein Anti-Harassment-Training in den USA durch.
Sehr gut.
Ja, und wie bist du dann tatsächlich dann in die Staaten gekommen?
Also ich habe eine lustige Geschichte. Ich bin mit meinem damaligen Chef eben bei dieser kleineren Firma. Der hat damals schon gekündigt gehabt. Sitze ich im Auto und ich habe lustigerweise, also der ist unheimlich gut vernetzt. Der kennt wirklich jeden in der Industrie. Und ich habe lustigerweise zu dem Zeitpunkt mich nach einem neuen Job umgeschaut. Und ich sitze mit ihm im Auto von einem Kundenbesuch zurück und er sagt, Herr Brückelmeier, suchen Sie nach einem neuen Job. Und ich habe mir gedacht, scheiße, der hat irgendwas mitgekriegt. Also 5 Minuten Stille im Auto. Und dann war so, wenn ich ehrlich bin, ja, dann hören Sie auf zu suchen, ich habe was für Sie. Und er ist eben damals zu Nestle gegangen und hat dann gesagt, okay, er braucht Hilfe, weil wir damals in den USA eine der größten Fabriken aufgebaut haben, die aseptisch abfüllen. Und eben fast keine eigene Erfahrung gehabt haben.
Ah, okay. Und
so kam ich das erste Mal in die USA. War dann 3 Jahre in der Nähe von Columbus, auch in Ohio. Bin zwischenzeitlich 3,5 Jahre ins Allgäu und habe da noch Produktionsleiter gemacht.
So heftig, Fabrik.
Ey. Und seit 5 Jahren ungefähr bin ich wieder in Ohio. Lustigerweise ungefähr zwei Stunden von da weg, wo ich vorher war.
Von Columbus. Wenn ich
gewusst hätte, hätte ich meinen Container hier drüben gelassen.
Ja, jetzt bin ich in
Columbus.
Also Columbus ist auch ganz geil mit Blue Dog.
Ja, Hotel. Ich habe es leider noch nie geschafft nach da zu Blue Dog.
Ach, das will ich unbedingt auch mal machen, ey. Kennst du das Craft Hotel von Blue Dog, Paul?
Ja, ja, mega cool. Also
mit der Dockhouse.
Dockhouse, stimmt, genau.
Ja. Im Bier Sommer gibt es ja noch einen
Flugverbindung. Geil.
Ja. Im Sommer gibt es eine Flugverbindung von England oder von Schottland nach Columbus.
Genau.
Also ich habe bloß einen Bericht drüber gelesen und Bilder gesehen, also da wird im Flieger schon gesoffen, was das Zeug ist.
Ja, und dann halt nur das geile Zeug, so Punk-IPA und so, ne? Das ist schon Premium, ey. Aber ich will auch nicht wissen, was so ein Flug dann kostet. Also ich meine, ein Überseeflug ist ja nie günstig, ne? Aber also ich denke mal, bestimmt nicht unter 2000 Euro. Kann ich mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich das Bier inklusive.
Ja, aber wenn du das dann bezahlt hast, dann kannst du wahrscheinlich trinken, wie du willst. Das ist dann der Vorteil. Brauchst du darüber keine Gedanken mehr machen.
Gott, ey, im Flieger besoffen sein. Das habe ich auch noch nie geschafft. Challenge accepted.
Also wir haben ein Studium, weil Stefan ist ja praktisch ums Eck vom Münchner Flughafen weg.
Ja, genau.
Und ich habe unheimlich viele Kumpels, inklusive eben mir, die am Flughafen gearbeitet haben. Und ein sehr beliebter Arbeitgeber war die LSG, das ist der Caterer von der Lufthansa, LSG Sky Chefs. Mhm. Und das Geile ist halt, Lufthansa ist da wirklich ein sehr vorbildliches Unternehmen, vollkommen egal, was du machst bei der Lufthansa, jeder hat dieselben Vorteile. Und einer der Vorteile ist 10% fürs Ticket. Also Standby, aber 10%. Und ich war mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, war ich in Thailand. Und wir sind abgegradet worden in die Business Class. Und ungelogen, wir waren praktisch besoffen, bevor der Flieger überhaupt seine Parkposition verlassen hat, weil es war schlechtes Wetter, die mussten ein bisschen warten und die Stewardess-Kammerschäden haben wieder nachgefüllt. Und, na gut, dann nehme ich halt noch einen.
Sagt mir da nicht also nein,
meine,
ne?
Meine erste Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt hast du es geschafft. Bist du besoffen, bevor der Flieger in der Luft ist.
So gut, ey. Was gab es dann da zu trinken?
Was du willst, ne? Also, es gab Bier, biermäßig war es etwas eingeschränkter, da gab es natürlich Singer aus Thailand und
Tiger oder was anderes. So mit Reis und nee, also, so ein Pale Lager, ne?
Ja, ist super dünn. Mhm.
Also, ja. Fürs Wetter in Thailand passt natürlich super.
Ja, es ist halt süffig, ne?
Ja.
Ja. Rasenmäherbier.
Ja, genau.
Ja, und dann jetzt bist du bist jetzt in bist du, Cleveland.
Jetzt müssen wir uns einigen. Ja, die Story war ja noch nicht zu Ende, ne?
Also jetzt bin ich in Cleveland. Vor 5 Jahren bin ich ungefähr nach Cleveland gekommen und kümmere mich, mein Feld ist ein bisschen weiter geworden, ich kümmere mich um Packaging im Allgemeinen. Also ein großer Bereich heutzutage ist Sustainability, also wie soll man sagen,
nicht bloß
Umweltschutz, sondern halt Nachhaltigkeit. Und da hat Nestle ein paar relativ breit angelegte Commitments ausgesprochen. Also wir wollen bis 2025 30% unserer mir fällt das deutsche Wort, ich glaube, es gibt kein gutes deutsches Wort, aber Virgin Resins, also der Teil vom Kunststoff, der wirklich aus Öl gewonnen wird, wollen wir reduzieren. Und unsere Verpackung insgesamt, alles soll recycelfähig sein. Mhm. Das klingt total einfach, weil jeder sagt, naja, plus 30%, ne? Macht halt mehr. Also wir haben zurzeit, was mit dem Kunststoff, der verfügbar ist auf dem Markt, könnten wir nicht mal 10% decken. Das heißt, es ist wirklich eine Challenge. Das ist auch das, was mich daran interessiert, weil es eben absolut über meine Grenzen rausgeht. Wir arbeiten mit Recyclern zusammen, wir arbeiten mit chemischen Firmen zusammen, um eben zu sagen, okay, wir müssen unseren Bedarf auch decken können. Mhm. Das ist halt schon spannend.
Krass.
Aber weil ich gerade hier Singer gesagt hat, Fritz Briem, der von der Hefebank in Weinstephan, der ja diese ganz abgefahrenen Biere auch gemacht hat. Es gab ja Kräzer von ihm, Berliner Weiße.
Echt?
Alles Mögliche von Fritz Briem, ja. Lustigerweise damals in USA, in Deutschland nicht. Es wurde in der Holledau gebraut, in den USA verkauft, weil es nicht dem Reinheitsgebot entsprochen hat. Und ich habe es immer reimportieren müssen, weil meine Freundin gesagt hat, hey, bring mir eine Flasche davon mit. Aber lustigerweise, der, obwohl er so abgefahrenes Bier macht, ist technischer Leiter bei Singer.
Ah,
okay. Also tobt er sich dann darüber aus wahrscheinlich.
Das ist genau mein Gedanke wahrscheinlich tobt er sich da aus.
Ja. Geiler Scheiß, mega. Ja, Grätzer willst du doch jetzt auch machen, ne?
Ja, super, gerne. Ich habe ja jetzt die Biab und dann ist ja auch ein 100% Weizen Eichenrauchmalz. Es ist ja Weizen Eichenrauchmalzschüttung, ist ja dann auch kein Problem mehr und du brauchst ja auch keine Reisspelzen oder sowas besorgen, damit du läutern kannst. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe schon mal eins gemacht mit einem befreundeten Hobbybrauer zusammen und wir haben so an die 3 Stunden geläutert, immer wieder aufgehackt, immer wieder drin rumgerührt, muss man fast schon sagen. Aber es ist ein echt sehr, sehr cooles und leckeres Bier geworden. Gerade auch so für den Sommer, wer diese Rauchnote mag. Gerade mit dem Eichenrauch ist es wirklich ein bisschen subtiler als diese Buchenrauchgeschichten. Sehr, sehr gut. Und dann halt, ne, in Grätzer hat ja so 3, 3,5 Umdrehungen, also wirklich ein bisschen weniger, manche sogar noch weniger. Ist ein super, super Durstlöscher. Man muss sich ein bisschen reintrinken, gerade wenn man so bei 30 Grad so ein Rauchbier sich aufmacht. Aber so nach dem 2., 3. Schluck ist es wirklich echt, also erfrischend und lecker.
Finde ich auch. Nach der 2., 3. Flasche geht's langsam.
Ja, so, ja, dann sowieso. dann ist fast egal, was du trinkst, ja.
Vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu unserem Sponsor, nämlich Hopfen und Mehr. Da hast du ja, glaube ich, ein ganz schönes Produkt rausgesucht, Paul, oder?
Ja, ich habe es in der letzten Folge angesprochen. In der letzten Folge ging es um Gegendruckabfüller und habe ja auch ein Video dazu gemacht. Und da spreche ich auch an, dass die Versandkosten für den iTap relativ hoch sind. Und ja, jetzt gibt es das bei Hopfen und Mehr. Also schaut mal rein. Das ist jetzt wirklich eher ein Zufall. Es hört sich jetzt natürlich irgendwie nach Kalkül an, aber ist es nicht gewesen. Die waren auch ein bisschen überrascht, dass ich das Ding oder du jetzt auch eher dann vorgestellt haben. Mhm. Und jo, also die haben sogar die Pro-Variante davon da.
Mit Edelstahl also dann?
Nee, das ist dann die Variante, die so ein, auch so ein Ständer aufgebaut ist, wo man das dann frei wählen kann, wo man es sich hinstellt. Und die, die Duo-Geschichte, wo man dann zwei Bierleitungen hinten anschließen kann und dann zwei Hähne oben hat und entscheiden kann, was dann davon abgefüllt wird.
Oh, klingt crazy.
Ziemlich cool.
Auf jeden Fall in die Shownotes.
Genau. Packen wir rein und ja, spart ein bisschen Versandkosten, als wenn das Ding aus Russland kommt. Und du, Dave, hast ja gemerkt, wie lange es dauert, bis es da ist.
Boah, das war auch ein Drama, ich sag's euch, ne? Also ich glaube, ich habe irgendwie 6 Wochen gewartet. 3 Wochen hing das irgendwie vom Tracking her beim Zollfest angeblich. Und ich dachte so, Alter, dann hat der Daniel Stenglein das schon bekommen. Und der ist ja quasi jetzt auch nicht so weit weg von mir, von Regensburg. Dann hast du das bekommen und ich bin hier am Durchdrehen gewesen. Meine Freundin konnte das Thema auch schon nicht mehr hören. Und ich so, Alter, das kommt hier eh nicht mehr an. Ich war richtig genervt. Ja, und dann tatsächlich gestern irgendwie, ja, wir haben jetzt vom Tracking gesehen, das müsste jetzt bei dir angekommen sein. Und ich gehe so die Treppe runter und dann liegt es so ein kleines Paketchen, liegt dann da tatsächlich. Und ich denke so, Alter, ist das geil, endlich, ey. Ich habe mich so gefreut. Jetzt brauche ich aber einen Verkorker. Ich habe keinen Verkorker. Den kriegt man aber auch zum Beispiel auch nicht mehr.
Ja, genau.
Ist auch ein Füller für ein Zapfhahn?
Mhm. Ja, genau. Der dreht das Bier durch so eine kleine Schraube so leicht an, dass es dann in der Flascheninnenwand runterläuft. Und damit kannst du natürlich super schnell und entspannt füllen. Also das ist echt ein cooles Teil, muss man sagen. Funktioniert also sehr gut.
Muss man auch nochmal dein Video dazu nochmal komplett anschauen, weil ja, ich bin da auch schon sehr gespannt drauf, aber wie gesagt, erstmal einen Verkorker jetzt besorgen und dann geht's los. Dann kann ich endlich Sachen aus dem Keck abfüllen. Ja, Mann, dann kann ich endlich Bier losschicken.
Ja, dann kriege ich auch mal ein Bier und krieg nicht immer nur die Bilder. Wie sieht's bei dir aus, Jan? Kommst du zum Brauen? Also du hast ja wirklich einen schönen Braukeller, ne? Das muss man ja auch mal erwähnen.
Nicht mehr.
Ja, wirklich. Nicht mehr?
Nicht mehr.
Ich habe meine Braukeller umgezogen. Praktisch. Also
deshalb komme ich ja gerade auch nicht zum Brauen. Also wir haben uns relativ kurzfristig entschieden, dass wir bauen. Meine Frau hat andere Hobbys, die hat ein Pferd. Und meine Frau hat sich irgendwie eingebildet, dass sie mit ihrem Pferd zusammenziehen muss. Will. Und das ging los. Freunde von uns sind hierher gezogen. Und meine Frau hat geräumt, ein Haus zu suchen. Die waren vorher in Deutschland, also die arbeiten auch für Nestle, kamen aus Deutschland in Mitte der Pandemie und sind hier mit 2 kleinen Kindern angekommen. Meine Frau hat ihnen halt ein bisschen geholfen, Häuser zu suchen und hat dann selber erst ein Haus gefunden, wo eben schon ein Stall dabei ist und so weiter und hat dann gesagt, okay, jetzt habe ich die Idee, wir ziehen mit dem Pferd zusammen und hat dann nicht geklappt mit dem Haus, aber wir haben ein relativ schönes Grundstück gefunden. Und wollen jetzt da eben bauen. Und im Zuge des Ganzen sind wir jetzt erstmal in ein vorläufiges Haus zur Miete gezogen. Unser altes verkauft, inklusive meiner Brauerei. Und jetzt im März hoffentlich, also Ende März, gibt es den Spatenstich fürs neue Haus. Das wird dann hoffentlich im September, Oktober rum fertig. Und da gibt es dann auch wieder eine Brauerei.
Also ich wollte gerade sagen, hast du bestimmt auch was geplant.
Ja. Ja. Also ich habe auch ursprünglich mal überlegt gehabt, ob ich das Ganze nicht wieder auf professionellere Beine stelle. Aber es ist hier in Ohio nicht ganz einfach. Also es gibt 2 Probleme, die dagegen sprechen. Es ist in Ohio, die haben die 2 Lizenzen für Brauereien. Die eine ist unter 31 Millionen Gallonen, die andere ist über 31 Millionen Gallonen. Und die unter 31 Millionen Gallonen kostet $1,000 im Jahr. Das ist das eine Problem, wo man jetzt sagen könnte, okay, das könnte man ja dann sein Bier verkaufen und könnte es dann einigermaßen da rausholen. Aber das Haus wird kein Stadtwasseranschluss haben, sondern eine eigene Quelle. Und da gibt es 100.000 Auflagen und Untersuchungen und das ist es mir nicht wert.
Krass, auch in den USA, siehst du?
Das ist ja... Es ist, extrem unterschiedlich von Stadt zu Stadt.
Ja, genau, also da musst du teilweise auch, ich weiß zum Beispiel, Maryland ist es so, da sind Sepp und Zellers am Brauen, die haben ja dann jedes Mal, wenn die irgendwelche verrückten Zutaten in ihr Bier schmeißen, müssen die das anmelden, das muss dann wieder abgenommen werden, die müssen sich erklären und auch steuerlich ist es halt auch nochmal so krass anders mit dem Bierbrauen, das ist echt, also ich finde das schon echt krass in den Staaten, ja.
Was halt auch ein Problem ist für viele Professionelle, also du um die, es gibt zwei Lizenzen, die du brauchst, die Federal, also aus Washington praktisch, und die des Staates. Und die Federal muss deine Brauerei praktisch vollkommen in Betrieb sein, um die beantragen zu können. Was natürlich heißt, du baust erstmal eine Brauerei auf und wartest dann auf deine Lizenz.
Und dann kriegst du die vielleicht nicht.
Und sieht jeder Geldgeber natürlich gerne, dass er erstmal das Geld gibt, damit er die Brauanlage hinstellt.
Ja, klar.
Und dann wartest, bis du die Lizenz kriegst.
Oh mein Gott. Unglaublich, ey.
Aber eben die staatliche Seite oder die von den States ist sehr unterschiedlich. Ja. Und es gibt Gründe zum Beispiel, warum in Colorado so viele Brauereien sind, weil das wesentlich einfacher ist. Das ist wirklich so eher ein Verwaltungsakt. Da gehst du aufs Amt und holst dir deinen Zettel. Und es gibt eben Staaten oder States wie jetzt Ohio, da ist es nicht ganz so einfach.
Ich glaube, in Arkansas ist es halt auch zum Beispiel, was jetzt so der Ausschank irgendwie angeht, da musst du halt dann auch wieder drauf achten, dann hast du nur wieder so und so viel Prozent Alkohol, irgendwie, ich glaube, außer Haus halt auch nur verkauft, und das ist, Arkansas, das war in, ich glaube, Georgia, also in den Südstaaten.
Wobei das klingt sehr nach, also das gilt in ganz USA, in den USA gibt es das sogenannte Three-Tier-System. Das haben sie praktisch nach der Prohibition eingeführt, also der Grund, warum es die Prohibition gab, man sagt immer heute, ja, es waren die bösen Frauen mit ihrer Anti-Trinker-Liga und. Es hat schon ganz handfeste Gründe auch gegeben, weil es gibt hier in den USA, gab es wirklich, man könnte es mafiöse Strukturen nennen. Die Brauereibesitzer, denen haben auch die Kneipen gehört, typische englische Modell praktisch, und haben natürlich entsprechend die Leute in ihre Kneipen gezogen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Und aus dem hat man eben gelernt, und es ist heutzutage so, also seit der Prohibition, du kannst entweder Produzent sein, du kannst Wholesaler sein oder du kannst Verkäufer sein. Du kannst aber nicht alles drei sein, du kannst nicht mal zwei sein. Das heißt, du verkaufst dein Bier an den Wholesaler und der verkauft es an die Kneipe. Es gibt ein paar Ausnahmen, Brewpubs in manchen Staaten dürfen auch direkt, und dann aber eben, was du jetzt gerade sagst, nur in ihrer Kneipe ausschenken.
Oder
zum Mitnehmen, aber sie dürfen es nicht an einen Laden abgeben oder an eine andere Kneipe. Das klingt kompliziert.
Ja, ultra.
Hat aber einen riesen Vorteil in den USA gehabt, dass die ganzen kleinen Craft-Brauer sich um die Logistik nicht scheren müssen, weil das macht praktisch der Zwischenhändler. Und das ist mit dem Grund, warum die Craft-Welle hier in den USA wesentlich leichtes Spiel gehabt hat, weil genau da ist in Deutschland das Problem. Ich meine, dass wir damals in Traunstein mit Headless getraut haben, um Esther ein Bier nach Hamburg zu schicken, bin ich ja mit der Kiste Bier bei 5,99 im Hermes-Versand. Das ist bei 24 Flaschen Bier ein relativ hoher Versandkostenanteil, den weder Esther was davon hatte, noch wir was davon hatten. Und wenn du halt jeden Zwischenhändler reinschalten musst, kümmert der sich um die Logistik.
Wahnsinn. Ja, das ist echt immer das Problem auch, ne? In Deutschland, was glaube ich auch viele unterschätzen, die sagen, ach, so eine Brauerei aufmachen, und das hatten wir ja auch, glaube ich, mit dem Bernd auch besprochen, ne? Eine Brauerei hast du schnell, du hast eine Anlage schnell, aber du musst das Zeug halt irgendwann verkaufen, wenn du fertig bist. Und ja, dann zählt es halt auch, ne?
Und ich meine, du siehst es ja daran, wir mit Headless, wir haben
erzähl doch mal noch vielleicht für die Leute, die das jetzt nicht kennen.
Ja, genau, das wollte ich eh ansprechen. Ja.
Also wir hatten, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben, 2013, 14, irgend sowas. Also ein Freund von mir, ein Studienkollege, Philipp Braundorfer, den habe ich irgendwann mal auf der Braukunst live getroffen in München. Und ein anderer Freund von mir war mit dabei, Bernhard Sturm, und Bernhard und ich haben geredet, hey, eigentlich müsst ihr irgendwas mit Bier machen. Wäre doch eine super Idee. Damals war es ja noch nicht der Riesenhype, aber irgendwie Bier verkaufen oder so. Irgendwas, mal schauen, ob ich meinen Keller abgenommen kriege, so nach dem Motto. Und Philipp hat damals gesagt, ich kann noch nicht drüber reden, aber ich habe eine super Idee. Und eben weiß gar nicht mehr, 4, 5 Wochen drauf, ruft der Philipp an und sagt, ich habe die Brauerei Schnitzelbaumer in Traunstein gekauft. Schnitzelbaumer sind, glaube ich, 450 Jahre alt, die Brauerei. Da tut er sich jetzt ein bisschen schwer, ein IPA rauszubringen. Und es war genau, wobei jetzt ja das IPA ist ja unter dem Namen Schnitzelbaumer jetzt sogar auf dem Markt, also es funktioniert wunderbar.
Und das ist euer Rezept?
Das ist unser Rezept, ja.
Aber muss ich mal gucken, dass
ich ging das eben wunderbar damals eben, also wir haben halt dann die Headless Brewing Company gegründet und haben halt beim Schnitzelbaumer gebraut und haben halt das Bier, wir hatten ein IPA, wie jeder. Wir hatten ein Cascadian Dark Ale, das haben wir mit frischem Cascade aus Tetten angebraut. Und wir hatten ein Pre-Prohibition Pilsner, also ein amerikanisches Pilsner, das aber wesentlich stärker ist. Mhm. Und da war genau dasselbe. Ich meine, wir sind alle drei Profis. Der Stefan ist, der Bernhard ist aus der IT-Branche, aber kennt sich mit Verkauf auch ganz gut aus. Und das war genau unser Stolperstein, war der Verkauf. Also wir haben relativ viel nach Skandinavien und Italien verkauft, aber in Deutschland ist es ein sehr, sehr schweres Geschäft.
Krass. Das höre ich aber auch von so vielen Brauereien, die sich so auch auf die Sauerbiere zum Beispiel spezialisieren. Der Jan Kemka, von dem weiß ich auch. Also der, bei dem geht viel mehr ins Ausland, als in Deutschland verkauft wird tatsächlich. Das ist Belgien, Schweden, Norwegen, die stehen da total drauf. In Deutschland geht es auch immer besser, aber es ist immer noch so, ja.
Du hast halt in Deutschland das Problem, Deutschland, der Biermarkt ist einzigartig. In Deutschland wird 80% über Lebensmitteleinzelhandel und Getränkefachhandel verkauft. Das ist nirgendwo auf der Welt so. Und wir hatten halt zum Beispiel einen Kunden aus Italien, der hat das Bier selber abgeholt in Traunstein. Der hat selber 3 Pubs gehabt und hat das halt natürlich in Fass abgeholt. Das ist uns wesentlich lieber, wesentlich weniger Arbeit.
Klar.
Ihm war's lieber. Und du hast halt das Problem nicht, dass du irgendwie 100.000 Bottleshops bedienen musst, sondern du wirst halt auf dem Schlag 2-3 Hektoliter an einen los, der verkauft es in seiner Kneipe. Und in Deutschland mit den Strukturen hast du halt genau das. Dir fehlt der ganze Zwischenhandel. Mhm. Die Logistik ist größtenteils in Brauereihand. Und wenn du halt überlegst, wie gesagt, nach Hamburg kostet eine Kiste mit Hermes kostet 6 Euro. Ich kann aber gleichzeitig eine ganze Palette für 30 Euro nach Hamburg schicken, nur wer verkauft mir eine Palette Bier?
Ja, eben. Ja, und wie bist du jetzt dann zum Hobbybrauen gekommen? Ich würde diese Frage auf jeden Fall gleich mal stellen, würde aber ganz kurz vielleicht ein Bierchen noch holen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut.
Ja, ich habe genutzt, während ihr über den Abfüller geredet habt und habe mir schon eins geholt.
Okay, sehr dann gut. Erzähl dann du noch was über das Bier.
Ja, genau. Ein Golden Ale übrigens, also. Ah. No Year heißt es, just a real nice beer. Habe ich selber noch nicht probiert, aber ich mag eben seit letztem Jahr, mag ich ganzen Golden Ales und Cream Ales. Sind so ein bisschen Revival feiern die gerade hier in den USA.
Das habe ich das auch gelesen. Cream Ale steht echt auf der To-Brew-List bei mir. Will ich unbedingt probieren. Jetzt auch mit der Brew in a Bag. Da ist halt auch ein Maisanteil. Maisflocken wollte ich benutzen, so 30%, so an die 30% ist das halt dann auch kein Problem.
Sehr cool. Ja, ist auch das Lustige, weil Cream Ale ist ja wirklich eins der wenigen wirklichen amerikanischen Bierstile. Mhm. Also es gibt in Amerika gibt's praktisch eigentlich keine wirklichen Bierstile, weil die natürlich alle irgendwo ein IPA, ein American IPA ist klar, ist aus dem Englischen entstanden, aber Cream Ale war halt wirklich die Idee der amerikanischen Ale-Brauer, also der englisch geprägten Ale-Brauer, mit dem Lagerboom mitzuhalten.
Genau, so ein Hybrid wie ein Kölsch vielleicht oder so, ne? So die,
ja, genau. Ja. Und es gibt halt hier, gibt's Genesee heißt die Brauerei. Mhm. Das ist eine relativ alte Cream Ale-Brauerei. Und ich habe mal so ein Interview mit ihnen letztes Jahr gesehen, die können sich diesen Boom überhaupt nicht erklären, weil die machen halt denselben Scheiß, keine Ahnung, seit 70 Jahren oder sowas und haben halt wie auch in Deutschland mit der Abnahme der Menge und natürlich sterben ihre Biertrinker langsam weg und plötzlich war das der volle Run auf ihr Bier und das konnten sie sich gar nicht so richtig erklären, was da gerade passiert.
Ja, das ist auch so ein witziger Stil, ne? Auch der Name passt ja gar nicht zu dem, was du dann eigentlich im Glas hast. Das ist ja überhaupt nicht irgendwie sahnig, cremig in die Richtung, sondern es ist eher super spritzig und hoch vergoren. Also, ja. Wie ist das dazu gekommen? Weißt du das noch? Warum hat man das
Cream? Heißt?
Ja, genau.
Ich meine, ich habe es ja gelesen, aber ich krieg's nicht mehr zusammen, okay, warum es so ist. Ja.
Also wahrscheinlich irgendeine Marketingstrategie oder.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist irgendwas, das es wirklich so dieses smooth, weiche unterstreichen soll.
Witzig. So, Dave, was hast du dir geholt?
Nochmal Spital, das Dunkle. Das ist eigentlich tatsächlich. Ah, jetzt ist natürlich die Kamera wieder. Der Autofokus.
Alles gut. Wind.
Aber es ist das Dunkle da so von so Spital. Das ist tatsächlich, damit haben die den, wie heißt dieser Award? Ich glaube World Beer Star oder sowas, haben die gewonnen. Und da ist der alte Braumeister dann irgendwie nach USA tatsächlich geflogen, wurde da irgendwie prämiert und so. Und das war so ein riesen Shishi und alle so, boah, krass.
Kann man auch nochmal erwähnen. Ich glaube, Headless Brewing hat auch ein bisschen was abgeräumt, ne?
Ja, wir haben auch den World Beer Award gewonnen mit dem Indian Clipper.
Ja.
Das ist das IPA.
Ja. Das ist ein reines Centennial IPA. Nur geil. Centennial drin.
Geil.
Aber
geil,
dafür nicht zu wenig.
Ja, Centennial. Echt. Also da habe ich auch von Kernel mal eins getrunken ich glaube letztes Jahr war das The Kernel Brewing aus London. Und das ist auch also Centennial ist einfach auch so ein geiler Hopfen. Ey, ich liebe den Hopfen. Echt, der ist super.
Und ist halt also das Indian Clipper ist das Lustige, weil es eins von den Beispielen ist, die ich immer wieder bringe, wenn die Leute so Faustregeln haben. Wie zum Beispiel, man sollte auf keinen Fall über 20% Karamellmalze schütten. Im Indian Clipper sind ungefähr 20% Karamals drin.
Heftig.
Aber es sind halt helle Karamalze und die merkst du nicht.
Ja. Wobei ich auch schon tatsächlich.
Ja? Nee, sag ruhig.
Ich wollte nur sagen, ich habe auch mal tatsächlich arbeitsbedingt letztes Jahr ein Bier brauen müssen mit 25% Karamalzen. Und das ist auch tatsächlich, also das hatte auch sogar mit einer Fosquike irgendwie einen Endvergärgrad von 78%, wo ich auch so dachte, das konnte ich mir nicht vorstellen tatsächlich. Es war irgendwie eine Mischung aus Carapilz und Carahell, aber das war ein super Bockbier tatsächlich. Schön.
Hat der Olli Weiß, Olli Bier hat er auch da im Braumagazin mal diese Versuche gemacht mit Karamalzen.
Die verlinken.
Da kamen ja auch recht erstaunliche Ergebnisse raus.
Ja, genau, die habe ich nämlich zum Beispiel damals.
Also dass die Leute scheren über Karamalz über einen Kamm. Und natürlich macht es einen riesen Unterschied, ob ich ein dunkles Karamalz habe oder ein helles Karamalz.
Und dann auch wahrscheinlich nochmal, ob es jetzt zum Beispiel ein Crystal Malt ist oder normales Karamalz. Also ich glaube, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede.
Aber so ging es mir auch mit dem Blogbeitrag von Maltmiller, als die diesen Verdant IPA Wettbewerb ins Leben gerufen haben. Da haben die ja auch das eine Bier, da haben die ein Rezept reingestellt und da war auch, ich glaube, ja, Karahell, Karapilz, also irgendwie so in der Richtung, also ein helles Karamellmalz und dann halt 20%, zack, rein. Klar, geht ja, ist dann auch so ein New England Style, da passt das wahrscheinlich grundsätzlich ja auch ein bisschen besser, wenn es ein bisschen vollmundiger süßer ist. Aber habe ich mir auch gedacht, das ist schon eine Hausnummer, die Schüttung, die hätte ich so jetzt nicht erwartet gehabt. Aber es hat sehr gut gepasst. Ich habe es ja fast genau so nachgebraut. Es war schon sehr, sehr gut. Ja,
das ist richtig geil.
Da muss ich dran denken, bei englischen Rezepten, du hast ja bei Uni hast du ja auch Praktikas. Es gibt ein Praktika, nennt sich Würzepraktikum. Und da brauchst du halt auch in kleineren Gruppen, brauchst du halt Bier in der Lernversuchsbrauerei. Und ich habe damals ein Rezept, eben auch ein englisches Rezept gehabt. Also das Ganze muss wahrscheinlich 2000 rum gewesen sein in Drehung. Die haben mich für komplett beknackt gehalten, also meine Kommilitonen. Dem Leiter von der Lehrbrauerei war das vollkommen wurscht, aber das war eine Single Infusion Mash, also Stunde Rasten.
Kombirast.
Damals halt in Deutschland absolut unbekannt. Und die haben halt, meine Kommilitonen, du spinnst doch, das kann doch überhaupt nichts werden, wie soll das funktionieren? Das war halt so lustig, weil wir gingen dann langsam der Arsch auf Grundeis, weil 45 Minuten immer noch nicht jodnormal. Gut, aber stand ja eine Stunde drin. Ist ja wirklich ungelogen, so 50 Minuten immer noch nicht jodnormal, 55 Minuten jodnormal. Und das war irgendwie so vorher und alles so, das ist ein Scheiß, wie soll denn das funktionieren? Das kann ja überhaupt nicht gehen. Ansonsten, weil wirklich Jahre später, als es so langsam aufgekommen ist, mit Single Infusion Mesh bei Hobbybrauern, habe ich gedacht, hey, so, jetzt plötzlich machst
du das. Das hast du schon lange gemacht.
Ja, genau. Ja.
Geil, das finde ich super. Ja. Also.
Es kommt halt alles immer wieder, ne? Ich meine, es ist ja auch mit Hopfenstopfen. Ich habe jetzt vor kurzem da auch nochmal eruiert fürs nächste Braumagazin. 1600 noch irgendwas gibt's Aufzeichnungen über das Hopfenstopfen und so. Also es ist alles, wie auch in der Mode, alles kommt irgendwann mal wieder. Man muss das lange genug warten.
Auch beim Bier.
Genau.
Genau. Wie
die
das Cream
Weihnachtsdekoration
Ale.
einfach. Ja. Oder die Weihnachtsdekoration einfach hängen lassen. Einmal im Jahr ist sie aktuell, das passt.
Ich glaube, es gibt Leute, die das echt machen. Ja, wir wollten ja jetzt eigentlich noch mal ganz kurz darauf kommen, wie du zum Hobbybrauen gekommen bist. Meine Güte, was für eine schöne Brücke.
Also wie gesagt, mein erster Sud war, ich meine, es war 1989 und war eben ein Newcastle Brown Ale Klon in seinem Acme-Kit und der Stout hier, wo es dieses Foto gibt. Beide habe ich von meinem Bruder, ich meine, dass es mein 15. Geburtstag war, geschenkt gekriegt. Und
Mega.
das Lustige war, dass wir haben dieses Brown Ale gemacht und es war einfach nicht wirklich gut, ne? Also es war, lustigerweise habe ich Jahre später das Original Newcastle Brown Ale getrunken, es hat ganz genauso geschmeckt.
Also ein guter Klon. Ist dann
Man
halt
muss
so.
dazu sagen, heutzutage habe ich kein Problem mit Newcastle Brown Ale, aber ich meine, ich bin Luftlinie 200 Meter, 250 Meter vielleicht von der Augustiner aufgewachsen, also im goldenen Dreieck zwischen Spaten, Augustiner und der Theresienwiese im Oktoberfest.
Ein
Das
Traum.
heißt, so Sachen wie Brown Ale haben mir einfach nichts gesagt und das war für mich kein Bier.
Das war
Es war
Neuland.
irgendwas anderes. Genau. Und natürlich habe ich die erste Begegnung war mit diesem Braukit, mit dem Stil Brown Ale und gesagt, gut, das war mein Fehler, irgendwas ist schief gelaufen. Das kann so
So
nicht
darf das
gemeint
nicht
sein.
schmecken, ja.
Lustigerweise dann das zweite war das Stout und Stout kannte ich von Guinness und das war relativ ähnlich, also es war gar nicht so weit daneben, ne?
Das sah auch gut aus. Magst du uns vielleicht das Bild, hast du das digital, dass wir das auch in die Shownotes packen können?
Ja, ich kann es digitalisieren.
Sehr
Es
cool.
hieß der Bordran, diese irische Trommel.
Sehr
Sogar
gut.
mit Etikett. Ich glaube, ich habe. Du machst ja auch keine Etiketten mehr, Dave.
Nee,
Ich mache auch keine mehr.
Ich bin zu faul.
Ja, das sieht
Da
schon
wird
ziemlich
irgendwas
professionell aus.
draufgekritzelt. Ja.
Das war, glaube ich, noch damals Corel Draw oder irgendwie so auf Computer.
Ja,
In
das gibt's
Schwarz-Weiß
sogar noch.
ausgedruckt.
Das gibt's sogar
Ja,
noch
das gibt's echt
tatsächlich.
noch.
Und so wie es ausschaut von der Qualität her, auf dem Nadeldrucker ausgedruckt.
Ich glaube, da kennen wir auch die eine oder andere Brauerei, die das macht, ne, Paul? Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber.
Ja. Also wenn man es verkauft, sollte man dann vielleicht mal in einen anderen Drucker investieren.
Oder einfach Etiketten bestellen. Ich meine, das kostet jetzt auch nicht die
Oder.
Welt.
Paul, du füllst ja auch in Dosen relativ viel ab, oder?
Ja, genau. Also jetzt
Ja.
fast nur noch Dosen, ja. Außer jetzt
Siehst du?
mal die etwas besonderen Biere, die kommen natürlich trotzdem in Flasche. Das kriege ich nicht übers Herz.
Siehst halt hier in den USA auch praktisch innerhalb von, ich würde jetzt mal sagen, der letzten 5 Jahre hat sich fast alles auf Dose umgestellt.
Voll
Und
geil.
du hast natürlich auch viel, die halt neutrale Dosen haben, dann auch etikettieren. Das sieht zwar relativ professionell aus, aber du siehst auch Schreibfehler und sonst was drin, wo ich mir denke, bevor ich ein Bier verkaufe, sollte ich vielleicht dann nochmal jemand drüber lesen lassen,
Das wäre
der
auf
sich
jeden
damit
Fall auch nochmal
auskennt.
gut.
Die einen hatten immer Plattform, die sind relativ groß, wurden jetzt auch von AB InBev aufgekauft, hier in Cleveland. Und die hatten immer Foss und die haben Quake falsch geschrieben.
Quiek,
Quiek,
Quiek, oh,
genau.
das schreiben so viele.
Quiek.
Ich kriege da immer zu viel.
Aber lustigerweise haben sie sehr schnell über Copy und Paste, weil die haben fast alle ihre Biere mit der Voss-Quake gebraut. Oder wirklich bei jedem Bier war falsch geschrieben. Also wirklich schon so, dass die Leute auf Facebook sich schon totgelacht haben und gesagt haben, merkt ihr das nicht?
Boah, das ist so, in den ganzen Hobbybrauergruppen auf Facebook und in den amerikanischen schreiben auch immer alle Quiek, Quiek. Ich denke so, wie kommt man darauf, das zu schreiben, wenn es Quake ausgesprochen wird?
Na. Aber die
Unglaublich.
sagen ja auch helles Bock hier.
Ja,
Im
helles Bock.
BJCP ist ja auch helles Bock.
Das
Ich will
stimmt,
auch
das
fast, wie
sehe ich
kommt
da
man
auch
da
noch.
drauf, ne?
Ja. Ja, aber Quake wird auch in den USA viel benutzt, ne? Das ist, also auch von denen, die ihr Bier verkaufen, von den Hobbybrauern, klar, aber
Also es ist bei Plattform, da kenne ich den kleinen Brauer. Bei denen ist das Programm, ich meine, das ist der Punkt, Plattform, nicht eine ganz spannende Brauerei, haben einen riesen Shitstorm jetzt hinter sich, weil sie eben an AB InBev verkauft worden sind.
Klassiker.
Aber haben
ja, wie Goose Island halt auch, ne?
Biere, ja. Die haben halt vorher, die Biere sind wirklich für ein Apfel und ein Ei rausgegangen, also 1,89 glaube ich die Dose, und haben wirklich dafür krasse Biere gemacht, aber die haben halt gesagt, Alter. Okay, das ist Programm, wir wollen, dass die Biere schnell drehen, weil damit haben die Leute immer frisches Bier. Und das ist eben auch, da spielt die Quaik halt mit rein, weil sie halt sagen, okay, wenn wir die Quaik nehmen, und die haben fast nur New England IPAs gemacht,
ja,
bleibt bei der Voss sowieso relativ trüb, und haben dann den Vorteil eben gehabt, die haben halt nach 2-3 Wochen kannst du das Bier halt raushauen.
Ja.
Und da hast du natürlich noch den Hopfen, volle Lotte da ist halt noch nichts verflogen und sonst irgendwas.
Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt auch zwei New England-Style-Biere gemacht, Pale Ale und Double IPA mit Quaik, und die sind beide extrem gut geworden. Man muss halt mit Quaik mit der Säure ein bisschen aufpassen, mit dem pH-Wert, aber wenn man das mit irgendwie, ja, mit der Wasserchemie ein bisschen halt kompensiert, da kriegt man da echt sehr, sehr schnell, also ich glaube, Grain to Glass war bei mir 3 Tage, ich meine, das war damals noch ein bisschen unrund, nach 1-2 Wochen war es halt perfekt, aber man konnte, also wenn ich jetzt wirklich eine Party gehabt hätte nach 3 Tagen, Alter, ich hätte das Bier sowas von getrunken, kein Problem, das war echt super. Das ja. Muss man sich halt erst mal dazu zergehen lassen.
Das ist einfach so cool, ey. Gerade wenn du dein Bier verkaufst, ich meine, solange wie es gärt und lagert, das ist alles Geld irgendwie. Du kannst es eben nicht verkaufen in der Zeit, und mit Quaik kannst du das. Das ist schon echt abgefahren.
Und ich meine, das sind dann auch immer die Sachen, die Kehrseiten dran, sage ich mal. Das ist ja, in Deutschland wird sich ja immer gerne natürlich aufs Reinheitsgebot gestürzt und wird dann gesagt, das ist alles scheiße und verhindert. Ich meine, auf der anderen Seite, in den USA wird unheimlich gerne, zum Beispiel, weil du es gerade sagst, mit Antischaum gearbeitet, weil ich natürlich als professioneller Brauer meinen Tank bis zum Anschlag vollfüllen kann.
Ach, dieses Foamcap, ne? Oder wie heißt das?
Genau.
Ja.
Dann knall ich meinen Foamcap rein und ich kann natürlich, ich brauche keine 15-20% Steigraum mehr, sondern genau. Kann ihn komplett ausnutzen.
Was ist Headspace?
Und das sehen natürlich die Leute immer nicht, was das Reinheitsgebot dann doch schon auch bringt, oder eine strengere Lebensmittelgesetzgebung, weil wo ich halt immer sage, okay, ich möchte meine Kinder haben das immer gekriegt, diese Silikontropfen, als sie noch Babys waren, wenn sie irgendwie Probleme mit dem Bauch hatten, und
ja,
das möchte ich nicht im Bier haben. Ne? Das erinnert mich an Kleinkinder, Kotze.
Gott sei Dank sind wir explicit gelistet. Ne? Ich glaube, sonst müssten wir bei uns immer irgendwie irgendwas piep, piep machen, irgendwie zensieren.
Das müsst ihr mich rausbieten.
Ja, nee, wir setzen fröhlich den Haken beim vorm Upload. Freizügige Sprache.
Das bin ich hier in den USA eh gewohnt, weil hier piept es nur noch. Also es ist ja vollkommen egal, was du sagst, wird gepiept.
Echt,
und ausgepixelt. Ja. Also Amerika ist einfach das Land der politischen Korrektheit, da ist
ja, das
alles verpiept und verpixelt.
Das kriege ich auch immer beim Philosophy-Podcast mit, wenn die zum Beispiel ihr Bruce-View machen, dann sagen die auch immer am Anfang der Folge, ja, jetzt sagen wir halt auch wirklich so sehr sehr direkt halt unsere Meinung, dann kommt halt auch schon mal so ein Fuck und Shit und sowas, ne? Und das ist halt so, ja, meine Güte, ey, bei uns, wie oft habe ich schon Hurensohn gesagt in dem die Co-Hurensöhne oder was war das
noch? Ja, so, ne? Co-Humulone, und du hast sie umbenannt, richtig.
Hurensohne, ja. Genau. Ja, ich habe ja nicht Hurensöhne gesagt.
Okay. Es gibt hier so eine Kochshow mit Gordon Ramsay, mit diesem englischen Koch.
Ja.
Das piept praktisch nur noch, also da verstehst du kein Wort mehr von dem, was er sagt.
Das ist geil, ey.
Oh Mann, ey.
Dann ab und zu siehst du noch seine Hand so und obenrum verpixelt dann, ne, wenn man irgendwie die Stücke wieder zeigt. Das ist so ein bisschen wie ja, aus der Papiertüte saufen, ne? Ich meine, ja, kein Bier auf der öffentlichen Straße.
Ja, das ist eh.
Was ist wohl in der Papiertüte?
Ja. Aber das würde mich auch echt, das würde mich tatsächlich schon ein bisschen nerven, weil ich meine, ich finde das halt geil, hier so in Deutschland, du kannst halt dein Bier irgendwo nach draußen mitnehmen, geiles Foto machen, so Hashtag Instagram und so, und ja, kannst das dann halt einfach machen und trinken. Und in Amerika musst du halt echt da, ich meine, wenn du erwischt wirst, das ist richtig teuer, ne? Oder?
Ja. Also weil du es gerade sagst, das war auch, als wir in Regensburg waren, hier vor dem Theater da, jeden Donnerstag oder wann das war, da war mal ein riesen mega Auflauf. Das war, ich weiß nicht, wie das Ganze entstanden ist, aber das war wirklich, es gab dort keine Buden, sondern jeder hat sein Bier oder seinen Wein selber mitgebracht. Und das wirklich im Sommer war da dicht an dicht Leute und hatten ihren Spaß. Und vor allem alle Altersgruppen, das war echt interessant.
Cool. Ja, sowas kennt man ja jetzt seit Corona gar nicht mehr. Dicht an dicht.
Das ist die falsche Zeit für Regensburg gerade.
Das höre ich so oft, ey. Das ist echt ätzend. Jetzt, wollten wir nicht darauf hinaus, wie du zum Hobbybrauen gekommen bist, irgendwie. Wir sind schon wieder, ich finde das ja cool immer wieder, aber beziehungsweise wie hat sich das dann weiterentwickelt vielleicht? Also ich meine, den Ursprung haben wir jetzt schon.
Ich habe immer mal wieder gebraut, aber wirklich nicht irgendwie kontinuierlich oder sowas und bin dann eigentlich eher dann, als es soweit war und als ich nach Weinstephan bin, habe ich eigentlich, wenn man so will, mein Beruf zum Hobby gemacht und habe halt nebenbei gebraut. Das, was ja ganz spannend ist, weil du natürlich in Weinstephan, zu der Zeit ist Weinstephan natürlich, Bier ist untergärig und hell und vielleicht 10% davon ist obergärig, wenn es Weißbier ist oder vielleicht noch ein Kölsch. Also es war, wir haben eine Vorlesung internationale Braumethoden und gedacht, hey wunderbar, es geht um internationale Bierstile, da ging es um den Einsatz von Enzymen und wie man Rohfrucht verbraut und so weiter. Aber war halt, wie soll man sagen, der Studiengang ist natürlich sehr auf die Industrie ausgelegt. Und ist natürlich schon spannend, wenn du dann anfängst heimzubrauen mit dem Wissen, das du aus so einem Studium mitbringst.
Ja, glaube ich.
War halt natürlich so, okay, was heißt das jetzt in der Praxis? Wie braue ich jetzt wirklich mit Full Grain? Das hat eine Zeit lang gedauert. Und da war am Anfang auch das Forum hervorragend. Also da
das alte Forum, das alte Hobbybrau-Forum.
Ja, genau, das alte orangene Hobbybrau-Forum.
Ja, das sieht so geil aus. Das ist immer so cool. Ja, Mann.
Und ich meine, dass mein erstes Buch sogar der Hanghofer war. Hanghofer? Ich meine,
Hanghofer.
Ja. Hanghofer. Udo Kraus Bierbraun.
Ach so.
Nee, nicht Udo Mesen, da hätte ich mich erschossen, aber Udo Kraus Bierbraun.
Schatz feiert.
Und ich glaube, dass dann relativ schnell der Hanghofer kam.
Ja, das war, ich finde das immer noch so erschreckend irgendwie, erschreckend in dem Sinne, weil wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, ich meine, du bist ja von Anfang an dabei gewesen, aber ne, mit durch die Windel läutern und irgendwie vor der Würze, dann nochmal bei 0 Minuten irgendwie oder also Kochgabe, also bis zu 60 Minuten, das ist so, ja, wird man heute nicht mehr machen.
Was das lustig ist, ich muss zum Beispiel auf der Hanghofer war, weil das lustig ist wirklich das von den Büchern, was ich erst danach wieder rausgefunden habe, vielleicht war es auch nicht der Hanghofer, es gab ein anderes Bierbrauen, doch, es war schon der Hanghofer. Und lustigerweise, das ist mir wirklich erst danach aufgefallen, mein Buch ist ja im Ulmer Verlag rausgekommen.
Genau. Und
diese uralte Version vom Hanghofer war damals auch aus dem Ulmer Verlag, aber halt dazwischen lagen, keine Ahnung, 20 Jahre oder sowas.
Ach, ja, weil der zum Beispiel auch den hier Craft Beer selber brauen vom Ferdi, hat er ja auch, der Ulmer,
genau,
Verlag.
Ja. Und die haben jetzt auch das Hopfenliebe von der Toni und sowas. Also die ist einer der Fokusbereiche. Ist, ich meine, die machen relativ viel, was so selber machen angeht. Also du kannst ja Wurst machen, Schnaps brennen und so weiter.
Gibt's Bücher. Stimmt, das Hopfenliebe-Buch, das hatte ich auch gesehen. Das sah ganz interessant aus. Du hast es, glaube ich, irgendwem, ich habe es irgendwo gelesen, du hast irgendwem das empfohlen.
Ich habe das wann war das? Vor 3 Wochen oder sowas, war es dieser Freitagnachmittag Stammtisch, also bei mir Nachmittag, bei euch Abend,
ach
Stammtisch
so.
Mit dem Daniel war.
Ach so.
Ach, oh Gott. Genau an dem Tag.
Als Dave nur mal eine halbe Stunde reingucken wollte.
Meine Freundin war auch ein bisschen sauer, weil sie dann gesagt hat, sie geht jetzt eigentlich schlafen und ich habe gesagt, ich trinke nur noch ein Bier. Sie ist dann wach geblieben, hat auf mich gewartet, ich bin aber hier geblieben und habe noch 12 Bier getrunken. Alter, das war so und hinterher war Bernd immer richtig rotzenvoll, ey.
Um das nochmal zu sagen, meinst du?
Ja, wir müssen ihn ja mindestens einmal pro Folge erwähnen, das geht nicht anders. Das ist
Ja. Aber ich habe an dem Tag habe ich eben das Buch geschickt gekriegt. Weiß glaube ich, sind zwei oder drei Skizzen aus meinem Buch übernommen. Deshalb hat es mir zugeschickt. Und wir haben vorher ein paar Mal Kontakt gehabt und habe mal so quer gelesen. Das glaube ich schon ganz gut. Also es geht halt auf die einzelnen Hopfen ein, aber ist wirklich auch von Anbau bis Verarbeitung und so weiter.
Ich möchte ja eigentlich auch mal irgendwann ein Buch schreiben.
Du? Ja, es hat sich bei mir so ergeben. Also es war ja wirklich, wirklich spannend, weil der Ulmer Verlag kam auf mich zu und hat gesagt, hier, kannst du dir das vorstellen? Also die haben vorher sind sie irgendwann mal auf Michael Zepf zugegangen und haben gesagt, hier, wie schaut's aus? Und Michael Zepf hat gesagt, ich habe keine Zeit dafür, also gerne ich möchte. Mhm. Und hat dann wohl auch unter anderem meinen Namen ins Spiel gebracht. Und dann kam der Ulmer Verlag halt auf mich zu und ich habe halt auch keine Ahnung gehabt, hey, Buch schreiben. Und ursprünglich war halt, sollte das Buch viel, viel umfangreicher werden. Also von den
noch
Themen.
Mehr.
Es sollte.
Das, es ist, sollte ja schon, von das Raum, ist ja schon ein ganz schöner.
Eben. Ja,
das sollte ist ja von schon. Raum eben über alles gehen.
Okay.
Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das nichts wird. Also wir müssen ein Buch machen, das fokussiert sich aufs Braun. Und ich bin ja jetzt gerade dabei, dass das zweite Buch.
Das wäre meine Frage gewesen, ob du dran sitzt. Das passt doch
also
gut.
In der zweiten Korrekturrunde praktisch.
Oh, das geht wirklich weit, ne?
Ja, also es wird dieses Jahr im Herbst rauskommen. Und das fokussiert sich aber mehr eben aufs Bier. Also es ist schon auch was für den Brauer, aber es ist auch was für den Biertrinker. Also es geht so ein bisschen auf
Historie, auf wahrscheinlich
eine Bier Stile. Aus Historie, aber Bier aus Kulturgut und Bier, warum eben viele Sachen beim Bier so sind, wie sie sind und wie man Bier verkostet. Bier, Food Pairing, Bier lagern und so weiter, solche Geschichten. Das sollte eigentlich ursprünglich alles in einem Band sein, aber nachdem der erste schon 500 Seiten hatte, haben wir beschlossen, das muss einen zweiten Band geben.
Aber ich glaube, das ist auch echt eine gute Idee, das zu trennen, weil das einfach voll. So thematisch so zwei Blöcke sind.
Ja. Und ich meine, der
es ist ja auch. Du triffst ja auch quasi irgendwie unterschiedliche Gruppen, ne? Das, bei dem einen den Hobbybrauer, bei dem anderen vielleicht den Bierliebhaber, der einfach noch ein bisschen mehr erfahren möchte. Und natürlich gibt es ja auch eine Schnittmenge und manche werden sich natürlich auch als Hobbybrauer das zweite Buch holen.
Das aber, wollte ich gerade nämlich sagen.
Ich glaube, so rein strategisch ist es cleverer, das aufzuteilen.
Und ich habe auch ganz klar gesagt hier, im zweiten Buch gehe ich nicht mehr im Detail aufs Brauen. Also du wirst im zweiten Buch nicht lernen, wie man braut.
Ja,
das sind Rezepte mit drinnen und so weiter. Aber ich gehe eben davon aus, dass wenn jemand die Rezepte nachbrauen will, dass er entweder schon brauen kann.
Oder er hat das erste Buch. Nicht,
oder er kauft sich das erste Buch oder hat das erste Buch jetzt nicht, damit er mein Buch kauft. Aber
also, warum denn eigentlich sonst, nicht? Ich meine, ich finde das völlig legitim.
Ja. Wir haben ursprünglich auch überlegt, ob wir eine Kurzanleitung reinmachen, aber dann bist du halt auch schon dabei, wo hörst du auf? Und,
naja.
Weil wir haben genug Literatur, die so Kurzanleitungen sind, wo du dann genau eben die Fehler hast, die danach im Forum oder auf Facebook aufschlagen.
Genau.
Weil halt eine Brauanleitung mit einer DIN A4-Seite funktioniert halt irgendwie nicht so wirklich. Ja.
Weil du setzt immer irgendwas voraus, dass die Leute was wissen müssten eigentlich und die wissen es halt meistens nicht dann. Ja.
Und ich meine, das klappt beim Bierkit und das klappt auch, wenn es eine Braumischung ist, weil dann weiß ich genau, was der braut. Wenn ich es aber allgemein erklären soll, dann gibt es halt schon wieder von bis.
Zu viel Variablen richtig. Halt einfach, ne?
Ja.
Das stimmt.
Ja, und es ist so ein anderes, wie soll man sagen, Hobby von mir auch, ist wirklich so diese ganze Biergeschichte und sowas. Ich finde das unheimlich spannend. Also es ist unheimlich spannend und auch unheimlich, wie soll man sagen, für mich immer noch unglaublich. Du hast Bierstile, jetzt keine Ahnung, wie Porter, die lange Zeit wirklich absolut dominant waren und wo es heute fast nichts mehr drüber gibt. Das ist alles komplett verloren gegangen und das wundert mich halt immer, weil in anderen Bereichen wissen wir ganz genau, wann, wer, wo, was gemacht hat und warum.
Ja, genau.
Ja.
Ach, mega. Ja, da sprichst du mir ganz aus der Seele.
Ich glaube gerade, dass halt im Brauwesen halt einfach A, Es war immer reglementiert. Man wollte nie, dass jeder brauen kann. Das war das ein Teil. Und ich glaube, der andere Teil ist halt immer, das war sowas Selbstverständliches. Als noch alle gebraut haben in ihrem Haushalt, war es sowas Selbstverständliches, dass man es nicht für nötig gehalten hat, um die aufzuschreiben.
Ja. Ja. Ja, das, ja, dass das du das jetzt mit den alten Bierstilen ansprichst, das finde ich halt auch so. Ich meine, es gibt halt so noch so gewisse Brauereien, die dann so zum Beispiel diese Brauloks dann halt eben haben aus England. Aber ich finde das halt, also was ich halt immer so krass finde, wenn ich mir die Geschichte von Porter angucke, das ist ja auch, wie ich immer gerne zitiere, die Quelle Shut Up About Barclay Perkins, also der Ron Pattinson, sein Blog ist halt mega. Ich habe mir jetzt auch ein Buch gekauft und es wird wahrscheinlich nicht das letzte sein. Und das ist halt so krass. Ich meine, wenn du überlegst, die haben teilweise damals so viele Barrels pro Jahr rausgehauen. Das war tatsächlich irgendwie, ja, im Prinzip war das wie so eine Großbrauerei heutzutage. Also ich glaube, die war nicht so weit weg jetzt von Krombacher oder so. Ich meine, vielleicht ein bisschen drunter, aber
ja.
Eben mit den technologischen Mitteln vor 300 Jahren, das muss man sich mal reinziehen. Die hatten nicht die Hygienestandards, die hatten nicht die Möglichkeiten, die hatten nicht das Know-how, aber trotzdem haben die halt ultra viel Bier gebraut und das, ja, das war auch ein komplexes Ding damals, also ne, mit dem Running-Bier und mit dem Stale-Bier, also was dann halt nicht einfach schal ist oder alt ist, sondern halt einfach geaged wird und halt teuer ist und also spannende Geschichte, echt. Also Biergeschichte finde ich super spannend.
Ich meine, weil du es vorher gesagt hast, Grätzer zum Beispiel. Ich meine, Grätzer war ein relativ weit verbreiteter Bierstil.
Ja, das ist auch so witzig. Das stimmt.
Als zu meinem Buch, es gab in Berlin gab es Grätzer-Brauereien und, die sogar Goldmedaillen gewonnen haben und so. Und davon weiß heute keiner mehr irgendwas. Das ist schon erstaunlich.
Ja, das ist echt so, dass manche Sachen einfach komplett verschwunden sind und auch so, dass es keiner mehr weiß. Also das oder dass sich keiner erinnern kann. Ne? Natürlich kriegt man irgendwie über eine gute Recherche dann schon noch ein paar Infos, aber es ist, man kann sich es auch zum Teil nicht vorstellen. Genauso
also spricht ja auch in Berlin.
Ja, genau, ja. Das ist schon echt
also cool. Es gibt zum Beispiel jetzt vor kurzem eben aufgrund der Korrektur habe ich die Quelle wieder gesucht. Es fällt mir nicht mehr ein, wie der mit Nachnamen heißt. Brennt irgendwas. Das ist ein schwedischer Naturwissenschaftler. Wie heißt sowas? Botaniker.
Ah, okay.
Der hat, ich meine, 1785 oder sowas, ein Buch geschrieben. Das heißt, es wurde auch in Deutsch übersetzt, heißt Über die Leckereien. Und der beschreibt seitenweise Bierstile, wo du halt echt denkst, einige von diesen Bierstilen, ich habe die noch nie gehört. Der ist dafür bekannt, dass er halt relativ
Dave? Nee, der ist gerade irgendwie weg.
Ach. Entschuldigung, nee, ich wollte euch nicht unterbrechen, deswegen habe ich mein Mikrofon schon, weil meine Freundin ist gerade von der Arbeit heimgekommen und ich wollte nur kurz Hi sagen.
Ich habe gedacht, sind wir jetzt wieder bei dem Bernd-Effekt?
Stimmt, das hatten wir ja auch in der Folge, ne?
Ja,
dass Bernd sich alleine unterhalten musste, mal ein paar Minuten.
Ach Mann, ey.
Ja, aber eben sein Buch ist halt dafür bekannt, dass er eigentlich relativ genau recherchiert hat. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass die alle gab, diese Bierstile. Ja. Und da sind halt Sachen dabei, wo du halt sagst, ich habe noch nie gehört, dass diese Stadt für irgendein Bier bekannt war oder sowas. Ne?
Krass, ja. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Da freue ich mich schon drauf. Also ich glaube, Dave hat ja auch dein erstes Buch. Ich habe es auf jeden Fall auch. Und ja, also hilft auch immer wieder. Ich gucke da auch gern rein. Das ist auch super cool, ja.
Ich habe mir jetzt übrigens wieder ein Bier geholt.
Ja, genau. Was habt ihr euch denn Schönes geholt?
Ich habe tatsächlich von einem Tasting hatte ich das noch über.
Kona.
Genau, das Hanalei Island IPA. Das haben die ja, glaube ich, jetzt aufgehört zu brauen irgendwie. Also eins von den beiden. Ich glaube, das gibt jetzt Hanalei und es gibt das mit Ananas. Oh, wie heißt denn das nochmal? Big Island? Nee, Big Wave ist das andere. Ach Leute, ihr guckt mich hier alle an, wie, als ob ich jetzt gerade so ein Böhmchen
habe. Sagst du halt mal.
Ja, was? Hast du das noch nie getrunken, Paul?
Nö. Also ich kenne dieses
Also du hast deine hier genau, Big Wave ist ja das Lager, ne? Nee, das ist das Pale Ale, Golden Ale.
Das ist ein Pale Ale, genau. Aber das...
Es gibt irgendwie ein Longboard oder sowas.
Longboard Island Lager, genau, das ist das Lager, was ich meine. Aber von dem, es gibt das Hanalei Island IPA und es gibt dieses andere IPA, was halt eben mit Ananas eingebraut ist. Mann!
Die Paul, hat sie auch irgendwie ein... vor.
Echt? Warum bist du so? Deine Durststrecke steht hier schon auf dein Gedächtnis.
Das kann sein, ja.
Drei, vier Jahren hatten die auch so einen Shitstorm. Es hat sogar in einer Gerichtsverhandlung geändert, weil Kona zwei Brauereien hat. Eine auf Hawaii und die andere in Oregon oder wo auch immer.
Genau.
Auf dem Bier steht nicht explizit drauf, dass es eben in Oregon gebraut ist und die Leute natürlich gedacht haben, ich trinke Bier aus Hawaii. Mhm. Und seitdem müssen sie es draufschreiben, wo es gebraut worden ist.
Und, wo hast du deins her?
Also meins ist auf jeden Fall aus Oregon, das weiß ich halt schon. Das ist halt safe so. Also das ist halt einfach auch so eine romantische Vorstellung. Ich meine, ich sage es halt auch in den Tastings immer wieder, die Brauerei kommt eigentlich aus Hawaii, wurde da gegründet. Dann sage ich aber auch irgendwie drei Sätze später, ja, das Bier, was wir aber trinken, ist definitiv nicht aus Hawaii, sondern halt aus der zweiten Braustätte aus Oregon, weil das kriegen die halt, ich meine, überleg mal, von Hawaii das Zeug rüber zu schiffen, wie teuer das schon
wieder auf dem Festland
ist. Eben.
Ja. Und dann aber
Das ist
ein total lustiges Thema, weil hatte ich jetzt ging vorgestern bis heute auf Facebook auch die Diskussion, habe ich auch mit Esther bin ich ein bisschen kurz geschlossen. Es ist irgendwie so was Komisches. Man müsste jetzt, wenn man sich mal rein der Nachhaltigkeit wegen Gedanken macht, spricht ja eigentlich nichts dagegen, dasselbe Bier, keine Ahnung, in Hamburg zu brauen und es in München zu brauen, um es eben nicht durch die Gegend zu karren.
Ja.
Aber es ist komisch, weil es haftet scheinbar weltweit diesen Lizenzbrauen oder Kuckucksbrauen haftet irgendwie so ein schlechter Ruf an. So ein, das ist kein richtiger Brauer, der hat keine Brauerei.
Ja,
das ist mir irgendwie seltsam,
ja.
Weil, ich meine, jetzt Hamburg und München vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber warum braut man amerikanische Biere von Sierra Nevada nicht irgendwo in Europa nach?
Ja.
Sondern einmal um die halbe Welt.
Da fällt mir aber irgendein Beispiel zu ein. Also ich meine, ich habe sowas schon mal gehört tatsächlich. Also BrewDog zum Beispiel machen das halt andersrum oder genauso wie Guinness zum Beispiel. Die machen das ja auch andersrum. Die haben zum Beispiel in Maryland haben die ja zum Beispiel in der Nähe von Sepp Sellers eine Braustätte eröffnet. Und riesengroß.
Guinness, glaube ich, wird in 22 Ländern oder was gebraut. Also die, aber auch dem haftet was Negatives an. Das ist so irgendwie komisch.
Aber ich denke mir halt auch, also ich meine, du musst es eigentlich wissen, du musst dich schon damit auskennen, um zu sagen, okay, ich weiß jetzt, dass das Bier, was ich jetzt halt in Irland trinke, dass das eigentlich genauso ist wie halt in Amerika, weil die halt eben, das fängt ja schon beim Wasser an. Das fängt ja vor allen Dingen beim Wasser an. Ja. Ich meine, das ist ja der maßgebende Unterschied, das Wasserprofil. Und das können ja heutzutage durch Rückkehrosmose meine ich, können jetzt ja eigentlich ganz gut einstellen. Paul lacht nicht.
Alles gut. Ich habe mich in der letzten Folge so verhaspelt, dass ich wirklich nicht mehr lachen darf. Jan, was hast du da?
Ich trinke dafür jetzt ein Hazy IPA. Und es ist
Snob.
Nur mal um. Lustigerweise, das ist der Hobbybrauverein aus Cleveland.
Mm.
Um mal die zu zeigen, wie Hobbybrauen in den USA so ist. Also, es ist in Collaboration mit dem Hobbybrauverein und einer größeren Clevelander Brauerei, nämlich Collision Band. Die haben einen Collab-Suit gemacht. Das andere war Fathead. Die haben auch zusammen eine gemacht, weil eben der Hobbybrauverein 30 Jahre geworden ist dieses Jahr.
Ja,
cool. Und es ist eben auch lustig, weil die treffen sich, also wenn nicht gerade Corona ist, treffen sich die einmal im Monat und treffen sich eben relativ häufig auch bei anderen Brauereien, weil eben ganz viele von den professionellen Brauern irgendwann mal in diesem Verein angefangen haben als Hobbybrauer.
Mega. Ja, das ist schon cool. Ja. Also auch so, also ich jetzt eine Frage mal, jetzt sind wir ja wirklich ja bei dem Thema tatsächlich, bei diesen Homebrew Clubs, weil ich war tatsächlich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich immer so versucht, so nachzuempfinden, wie baut sich so ein Homebrew Club auf? Weil ich meine, in Deutschland gibt es halt die Stammtische, das ist so das Pendant, aber es ist halt eine komplett andere Struktur. Ich meine, das ist nicht so fest, sondern beim Stammtisch hast du ja auch mal Leute, die kommen nur ein, zwei Mal dazu. Und das war's. Erzähl mal über die Homebrew Clubs was.
Also ich glaube halt, dass wir uns da halt oft in Deutschland selber im Weg stehen, weil wir halt natürlich gerade was Vereine angeht, auch ganz gerne die Vereinsmeierei natürlich haben. Ne? Und wir haben das
mit einer Satzung und so, ne?
Genau, es ist immer so ein Interessenskonflikt, weil du hast Leute, die mögen das und du hast halt Leute, die mögen das nicht. Und das ist irgendwie, das beißt sich immer. Und das ist, glaube ich, hier in den USA, weil es diese diese ganze Geschichte mit eingetragenen Vereinen und sowas hier nicht gibt, sondern wenn sich zwei Leute treffen, dann nennen sie die Club. Ob die eine Satzung haben oder nicht, das ist vollkommen egal.
Echt?
Und das, glaube ich, ist halt der Unterschied. Ja, ich meine,
okay, also
der Homebrew Club, die Snobs, die haben so eine Art Satzung, aber das brauchen sie nicht. In Deutschland musst du ja bestimmte Voraussetzungen haben, um dich Verein nennen zu können oder dich eintragen zu lassen. Und ich glaube halt, dass aus dem Grund, dass hier alles viel lockerer ist. Also ich bin mit den Snobs, ich war da vielleicht 4-5 Mal und es ist halt eben Treffen, man redet über Bier, manchmal gibt es Vorträge, aber es ist eben nicht so verbissen. Das ist so, gibt Leute, die sind da 5 Jahre aktiv und dann sind sie vielleicht mal, nehmen sie eine Pause von 2 Jahren, dann kommen sie halt wieder.
Ja. Das ist, also ich kenne das von hier auch im Rhein-Main-Gebiet. Wir haben ja auch die Brausport-Gruppe ins Leben gerufen und genau das Ding mit der Satzung war so eine Sache. Also man war am Anfang so engagiert und natürlich ist dann hat man dann natürlich auch noch ein bisschen mehr Bock, als es dann wahrscheinlich später ist. Aber wir haben eine Satzung gemacht und wir haben die auch nochmal zurückbekommen, weil noch 1-2 Fehlerchen drin waren und dann haben wir die wieder hingeschickt zum Amtsgericht. Und die ich glaube, es hat jetzt insgesamt 1,5 Jahre gedauert, bis die Satzung verabschiedet war.
Alter.
Und da wussten schon manche nicht mehr, dass wir überhaupt einen Verein gründen wollten, so ungefähr. Und da war auch so ein bisschen die Luft raus. Und dann da erstmal wieder so in die Gänge zu kommen, okay, ja, unsere Satzung ist jetzt verabschiedet, wir sind jetzt eingetragen, wir sind jetzt ein Verein, ja. Und da musstest du erstmal so diese ganze Maschine wieder anschmeißen. Und das nimmt natürlich irgendwie so dieses romantische, wir sind Hobbybrauer, treffen uns auf Bierchen, tauschen Biere aus und so weiter. Das nimmt da so ein bisschen die Euphorie. Ja, es ist echt schwierig.
Ich mein,
aber es geht wieder los jetzt, also natürlich, aber trotzdem, das war echt eine seltsame Phase.
Das ist ja genau so ein Thema, weil du natürlich, ich meine, haben wir auch mit der HB-Con, ist ja genau dasselbe Thema, weil du hast natürlich das Problem, wie. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du machst sowas und das ist noch nicht mal negativ gemeint, aber du machst sowas kommerziell. Du bist ein Eventveranstalter, der kann ja trotzdem zu null rauslaufen, aber du machst es kommerziell oder du machst es als Verein. Eine andere Möglichkeit bleibt dir ja nicht. Ja. Verein hat gewisse Vorteile, was die ganze Haftungsbeschränkung angeht, weil kommerziell natürlich irgendjemand mit einem sein. Fuß im Knast steht,
mehr genau. oder weniger. Ja. Nee, es ist echt so.
Du brauchst halt trotzdem diesen ganzen Firlefanz. Du brauchst eine Gründungssitzung, du brauchst 7 Mitglieder, es muss jemand zum Notar latschen mit der Satzung, es muss unterschrieben werden und. Und das ist, ja, es ist eine Katastrophe.
Weißt du zum Beispiel, wie die National HomebrewCon, wie die halt jetzt organisiert ist? Weil ich meine, das ist ja das größte Hobbybrau-Event der Welt. Ich meine, das ist ja...
Also die wird ja über die American Homebrew Association, also die AHA, organisiert. Mhm. Und das ist praktisch, wenn du so willst, ein Wirtschaftsunternehmen. Aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern das ist halt praktisch, also das ist, bei uns würde man sagen, ein Verband oder ein Verein. Aber es gibt es in dem Sinne in den USA nicht. Das ist halt eine NGO, also ein Non-Government Organization. Macht das Ganze auch gemeinnützig, es bereichert sich keiner dran, aber ist natürlich organisiert wie eine Firma im Endeffekt, weil eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht. Also die haben Mitarbeiter,
die haben auch Vorstand
oder übrigens sowas. Der Dave, der die Zeitung rausbringt, die Simmerschi oder wie sie heißt.
Simmerschi.
Ja, genau. Der war ja in Lüneburg auf dem Treffen auf der ersten HBCon auch mit.
Echt? Ach Mann, ich ärgere mich auch so. Ich wollte an dem Wochenende eigentlich noch unbedingt spontan vorbeikommen. Und letztes Jahr wollte ich und es hätte alles gepasst und es ist nie stattgefunden. Ich hätte das echt vor 2 Jahren einfach durchziehen sollen. Mit so richtig ohne Kohle irgendwie, aber so richtig am Hasseln, aber ich wäre halt dabei gewesen.
Aber das ist jetzt der Teaser für euch, den ihr exklusiv praktisch im Podcast habt. 11. Trommelwirbel. 11. bis 13.03.2022 wird es wieder HBCon geben.
Jawohl.
Alter, wenn das stattfindet, also dann, also, ja, ich darf das jetzt hier im Podcast nicht zu laut sagen, aber dann springe ich mit dem nackten Arsch irgendwie durch diese heiligen Hallen oder so.
Ja, aber Dave, mir ging es ja auch so. Ich konnte zur ersten nicht, zur zweiten, da war ich schon so bereit, hatte so Bock und so Lust und dann ist es ausgefallen. Und das war ja für euch wahrscheinlich auch wirklich absolut keine leichte Entscheidung. Das war ja wirklich noch ganz am Anfang, als es gerade losging. Ja. Das, vielleicht kannst du da auch nochmal erzählen, wie das so war, ja, genau. Weil da habt ihr sicherlich ja auch hin und her geschrieben, telefoniert oder.
Ja. Also wir haben zu dem Zeitpunkt, bis wir es abgesagt haben, die hätte am Wochenende stattfinden, sondern ich glaube, wir haben am Dienstag oder sowas, haben wir den Stecker gezogen.
Montag oder sicher? Dienstag. Sicher? Genau, war es später? Ja. War es nicht Donnerstag?
Nee, ich glaube, das war so Anfang der Woche. Und dann, ich weiß das auch noch, die Woche davor haben noch ganz viele geschrieben, ja, das wird schon. Und hätten die schon abgesagt, so ungefähr. Ja. Und
es war zu dem Zeitpunkt war wirklich so, dass wir praktisch täglich Telefonkonferenzen hatten. Und das war wirklich so. Also wir haben ja wirklich auch mit dem Gesundheitsamt telefoniert und. Und zu dem Zeitpunkt natürlich auch das Gesundheitsamt. Die wollten sich halt auch nicht die Böse geben.
Also nichts,
die
haben, ne?
Ja. Die waren halt so, also sie würden es absagen, aber sie verbieten es uns nicht. Das war, danke. Könnt ihr nicht wenigstens eine wirkliche Aussage treffen?
Das hätten wir auch selber geschafft, ja, ne? Diese, ja.
Genau.
Ja.
Und dann war es wirklich so, als wir haben es abgesagt. Ich hatte aber meine Tickets und alles schon. Ich habe dann gesagt, okay, wir treffen uns trotzdem in Romrod, um eben zu schauen, wie es weitergeht. Weil irgendwie müssen wir, bei so einem Event hast du natürlich die meisten Ausgaben ja vorher schon. Und wie kommen aus der Geschichte wieder raus? Und bin dann, habe meinen Hund weggebracht, weil die Familie wollte eigentlich nachkommen, nach dem Wochenende. Habe einen Hund weggebracht, nach Columbus zu Freunden, bin von Columbus nach Washington geflogen und sitze in Washington, halbe Stunde vorm Einsteigen, trinke mein letztes Bier, rufe mir meine Frau an und sagt, du, da ist gerade der Trump am Fernsehen. Er sagt, du hast vom Travel Ban aus Europa. Und dann habe ich halt Fernseher angeschaltet oder habe der von der Bar gesagt, ob sie mal umschalten kann. Mhm. Und dann war das halt wirklich so. Und das war dann, ich bin dann nicht nach Frankfurt geflogen, sondern habe wieder zurückgebucht praktisch. Und das war wirklich so, ich gehe an den Schalter und sage, also ich brauche ein Ticket zurück nach Columbus. Und schaue mich die an. Warum? Mein Flieger geht doch ganz normal. Dann sage ich, der Trump hat gerade hier den Einreise aus dem Schengen-Raum verboten, bis auf weiteres.
Wahnsinn.
So, ich helfe dir gleich weiter. Aber ich muss schnell mal meinen Krisenstab anrufen, weil da werden wir ein größeres Problem kriegen. Und dann hat die wirklich da ihren Krisenstab angerufen und bis ich dann dran war, war hinter mir auch schon die Schlange bis nach Meppen gestanden, weil die natürlich das alle mitgekriegt haben. Aber hätte ich schneller getrunken, würde ich im Flieger, wäre ich im Flieger wahrscheinlich immer noch nicht zurück.
Ja, Alter. Ich habe tatsächlich auch so eine krasse Story gehört von jemandem, ein Bekannter von mir, der Andy Wagner, der war irgendwie zu der Zeit, wo das mit Corona losging, irgendwie in Chicago und dann sind die da wirklich tatsächlich irgendwie mit der Armee und Panzern und Soldaten mit M44-Gewehren dann durch die Straßen marschiert, weil die brutal alles abgeriegelt haben von jetzt auf gleich. Ich meine, das war so heftig. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen, wenn du sowas mal siehst, was das irgendwie für einen Eindruck auch hinterlässt, ne?
Ja.
Also.
Ja, das war natürlich, wächst wohl auch immer ab. Ich meine, wie soll man sagen, die Abwägung war natürlich immer, wie hoch ist das Risiko? Wir wollen A, die Veranstaltung haben, weil die Veranstaltung geil ist, aber B, natürlich auch zu dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht, stützt uns die Community so weit, was wir dann im Endeffekt gemacht haben, dass wir da irgendwie mit dem blauen Auge wieder rauskommen.
Weil, ja, genau.
Sonst hast du natürlich, um den Bogen zu schließen, das hast du natürlich als Verein, kannst du gleich wieder zum Verwaltungsgericht gehen und kannst sagen, hier sind die Papiere, wir sind dann raus, weil uns gibt es nicht mehr.
Ach krass, okay, das geht dann auch.
Ja, und das ging halt relativ, relativ gut aus. Also ich meine, da war wirklich die Community war sofort irgendwie, ja klar, spenden wir unsere Tickets und so weiter. Und ich glaube, das war auch ein Vorteil natürlich, weil wir in dieser Krise relativ früh dran waren. Weil hätte jeder gewusst, das zieht sich über ein Jahr hin, dann ist die Spendenbereitschaft halt auch ein bisschen anders, wäre ein bisschen anders gewesen.
Bestimmt. Ja, stimmt.
Ja, das kann sein. Aber da muss man sagen, da sind die Hobbybrauer schon, Also da halten sie schon zusammen. Ne? Das, also das muss man sagen, ich habe ja dann eure Beiträge im Forum gelesen, die waren ja auch ganz vorsichtig und zaghaft, so nach dem Motto, ja, würdet ihr vielleicht, und habt natürlich, man hat natürlich rausgelesen, okay, denen geht gerade so ein bisschen der Arsch auf Grundeis, und da war es ja dann, also auch für mich zum Beispiel auch selbstverständlich, dass ich dann gesagt habe, yo, wo muss ich jetzt eine Mail hinschreiben? Natürlich müsst ihr mir jetzt die Kohle nicht zurücküberweisen. Oder ihr hattet ja dann auch die Möglichkeit gemacht, für den, der es vielleicht, den es dann doch ein bisschen mehr interessiert, ob er das Geld wiederkriegt oder nicht, dass man es dann nur teilweise wiederkriegt und so weiter. Also das war schon auch, da habt ihr euch dann natürlich auch schon Mühe gegeben.
Und ja, auch sehr transparent halt auch, ne?
Ja, und ich meine, es hat ja auch jeder was davon gehabt, wenn man gesagt hat, okay, ein Teil oder das ganze Ticket behaltet, es geht nicht zurück, weil ihr setzt euch ja jetzt wieder dran, und jetzt haben wir es ja gerade gehört, nächstes Jahr gibt es das Event wieder, und das muss man ja auch mal ein bisschen wertschätzen, dass sich da überhaupt jemand dran setzt und so ein riesen Event macht.
Nochmal,
ne? Das quasi, ja, nochmal, und dann aber auch quasi für lau, einfach nur damit die Community einen Treffpunkt hat, was es ja so nicht gibt, genau. Ja. Und das, ja, das muss man dann auch ein bisschen wertschätzen, und das geht dann halt auch mal über so eine Spende, finde ich.
Und ich meine, das ist ja wirklich der Punkt, was du gerade sagst, das ist absolut, absolut richtig. Ich meine, letztendlich machen wir es für die Community, und letztendlich, wie wir, glaube ich, oder warum uns 98% der Leute, du hast immer die 2%, die mit allem ein Problem haben, aber uns die Stange halten, ist eben die Transparenz. Ich meine, wir haben immer gesagt, auch 2019, als es stattgefunden hat, es bereichert sich keiner an der HBCon. Die Kosten, die du zahlst, sind die Kosten, die entstehen.
Genau.
Das heißt praktisch, wenn du weniger zahlen willst, gibt es irgendwas nicht, weil es ist nicht so, dass da irgendwie ein Sponsor dahinter steckt, der sagt, naja, hier greift in die Vollen, sondern alles, was wir irgendwie anbieten, muss irgendjemand bezahlen. Und wie gesagt, das verstehen 98% der Leute, und es gibt halt immer diese 2%,
die mir kommt. Das ist aber in jedem Bereich.
Ja. Genau. Und das ist schon ein Punkt, den wir.
Ihr habt ja auch nicht nur einen Treffpunkt organisiert, sondern du konntest da ja auch rund um die Uhr irgendwelche Vorträge besuchen und dich, was dein Hobby und dich dann auch weiterbringt, das ist ja wirklich, das kriegst du ja sonst nicht einfach so geboten. Das muss man natürlich auch alles irgendwie bezahlen. Also,
ne? Was sind so Kleinigkeiten? Du denkst jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben das Ganze findet in Romrod statt. Wir wissen, in Romrod gibt es nicht die Zimmerkapazität. Also sind die meisten Zimmer in Alsfeld. Ja, auch schon bei der ersten.
Genau, mit diesem Shuttlebus, ne?
Haben wir einen Shuttlebus organisiert. Ja, trotzdem gibt es Leute, die sich über den Shuttlebus beschweren, wo du halt sagst, es gibt so viele andere Veranstalter, die sagen, das ist mir doch scheißegal, wie du da hinkommst.
Ja, natürlich, eben.
Wenn du da hin willst, dann nimm dir ein Taxi oder lauf hin, das ist mir vollkommen egal, das ist nicht mein Problem. Aber unser Anspruch war ja auch, weil es für die Community ist, wir wollen es natürlich ein bisschen rundum Wohlfühlpaket, aber du wirst immer wieder einen finden, der sagt, habt ihr nicht ein Shuttle-Ticket, das bloß Samstag, oder warum gibt es denn nicht das so?
Oder warum fährt das nicht bis 7 Uhr morgens?
Ja, genau. Warum fährt es nicht rund um die Uhr? So, wann ich dann nach Hause will oder wann ich ins Hotel will. Aber das weiß ich auch noch, dieser Run auf die Zimmer in Romrod.
Boah, das ist immer so geil. Im Vorfeld für die 2020, die ausgefallene, gab es ja auch eine Diskussion im Forum zum Beispiel, wo dann jemand gesagt hat, naja, aber ich finde es jetzt scheiße, dass ihr kein Busticket mehr anbietet, sondern das Busticket im Zimmerpreis mit drinnen ist, weil wir letztes Jahr hatten wir zu 6. oder zu 7. eine Ferienwohnung. Und jetzt können wir nicht mehr mit dem Bus fahren. Und dann hat ihnen ja auch der Nico vorgerechnet, dass wir im Taxi eh viel billiger
dran sind. Ja, natürlich, eben.
Wenn ihr zu 6.
Großraumtaxi. Genau. Und selbst wenn nur die Hälfte davon irgendwie, sagen wir mal, weiß nicht, wenn drei Leute nach irgendwie um 11 Uhr sagen, Alter, wir sind sowas von Rotze voll, wir fahren jetzt nach Hause, und der Rest, ne, zählt noch mit Carsten Helmold an der Tanke, irgendwie an der Zapfanlage noch richtig weiter, ja, dann ist es halt so.
Es, ne? gab ja Spezialpreise für die Taxiunternehmen und, weißt du.
Stimmt,
hat der auch noch. Das auch, du wirst noch, ne? Halt immer jemand finden, der irgendeinen Fall hat, wo es jetzt nichts gibt dafür, und der möchte den trotzdem gelöst haben. Wo ich immer sage, wie überleben solche Leute eigentlich im normalen Leben?
Ja, gar nicht.
Aber da habt ihr auch gebetsmühlenartig, das habt ihr dann wiederholt, ne? Immer gesagt, wir können nicht 100% der Fälle, wie ihr dann übernachtet und so weiter und wie ihr dahin wollt, das können wir nicht alles irgendwie.
Das ist richtig deutsch, echt. Das ist so richtig. Ja, oder jetzt
alle, also andere Länder würden sich, glaube ich, einfach nur freuen, dass es so ein geiles Event gibt und würden zusehen, wie sie da irgendwie hinkommen. So, und wenn dann, wenn es noch irgendwie eine Drumherum-Planung gibt, wäre das gut, wäre es gut, aber ja.
Ne? Du musst sehen, ich habe es irgendjemand, ich habe es dem Andi, glaube ich, letztes Mal geschrieben. Du musst mal sehen, ich hätte auf der 2020 HBCon hier in USA referieren sollen. Die wäre in
San Diego. Nashville, Tennessee.
Nashville, genau. Nashville ist ja von mir nicht ganz so weit weg. Also ich hätte da referieren sollen, deshalb bin ich auch eingeladen worden wieder nach San Francisco. Aber eingeladen heißt bei denen, du kriegst das Ticket. Das ist als Referent.
Das Ticket. Kein Quatsch. Also das heißt also, selbst wenn so Michael Tons, also ich meine jetzt, ne? Nee,
nicht jetzt. Ich will das nicht falsch verstehen, ja.
Ja, aber ich meine, der muss es auch tatsächlich dann die Anreise selber bezahlen.
Das weiß ich nicht, wie es bei dem ist. Bei mir wäre es so gewesen, Anreise und Zimmer gehen auf mich. Das heißt, nach San Diego heute bin ich ein Tausender los, bis ich dort überhaupt mal komme. Aber jetzt selbst ohne das, das Ticket kostet 200 Öcken. 180, glaube ich, aus Mitglied, aber du hast eben als Mitglied eine Chance. Aber um die 200 Öcken und dann hast du halt das nächste. Du übernachtest in diesem Convention Center, da kostet die Nacht $200, also bist du bei $400. Plus die 200 bis bei $600 für das Wochenende. Da sind zwar alle Vorträge mit drinnen.
Aber du hast ja noch nicht irgendwie Bier, Essen, also die Spesen sozusagen.
Und da musst du echt sagen, dass da unsere Preise sehr human sind. Aber das sehen halt die Leute trotzdem. Es gibt immer wieder die Leute, die sagen, es ist immer noch zu teuer. Ne?
Das wirst du nie abschaffen können.
Und das werden wir dieses Jahr auch, also nächstes Jahr, so muss man sagen, einfacher handhaben. Was die ganze Struktur angeht. Wir haben uns da wirklich auch, ich würde nicht sagen übernommen, aber das Leben selber schwer gemacht. Dieses mit, du kannst das und dann kannst du das und dann kannst du das machen. Wir werden das viel mehr Sachen zusammenfügen, weil wir einfach aus der Erfahrung jetzt wissen. Keine Ahnung.
Ja, wenn wir jemand
90% der Leute machen das Weißwurst-Frühstück eh mit. Ja. Also macht es keinen Sinn, das Weißwurst-Frühstück extra ein Ticket dafür zu machen, weil das muss irgendjemand kontrollieren, sondern das hauen wir auf den Gesamtpreis mit drauf.
Ja, finde ich super.
Und solche Geschichten.
Und jemand, der sagt, der möchte das nicht, der geht da halt einfach nicht hin. Fertig. Ja. Und die 5 Euro, die es mehr kostet, ja dann eben.
Genau, aber es erleichtert halt an unserer Seite extrem die Verwaltung, ja.
Ja, ja. Nee, das klingt doch gut.
Oh, ich habe jetzt schon so Bock, ne?
Ja, ich auch. Also mega, ich freue mich jetzt auch drauf. Ich würde jetzt auch sagen,
viel Arbeit war, aber ich freue mich auch wieder drauf.
Ihr habt die Arbeit, ne? Aber da ist es wieder so eine Sache, das ist dann für uns ist es schön, für euch ist es natürlich auch ein Riesenaufwand.
Aber ich kann's so gut nachvollziehen, um auf die Folge mit dem Bernd zurückzukommen, was Bernd gesagt hat, genauso ging es mir halt auch. Die Tage waren wirklich stressig und wenn du dann Samstagabend endlich nichts mehr zu tun hast und dich auf ein Bier freust und dir drückt wieder irgendjemand ein Bier in die Hand und sagt, probier mal, dann denkst du, ich möchte jetzt einfach nur irgendwas trinken, was man trinken kann und nicht ein 17% Alkohol, Bier
mit
Petersilienwurzel und sonst irgendwas.
irgendwann ist halt einfach Schluss, ja. Ja, das ist schon echt abgefahren. Irgendwann reicht es dir dann halt. Ne? Also ich weiß auch noch, vorletztes Jahr, dann waren wir auf dem Bierfestival in Belgien und es war schön und du gehst da auch mit so richtig gehypt rein und es gab halt überwiegend auch Sauerbiere, aber irgendwann ging es halt nicht mehr. Also das ganze Gesicht hat irgendwann nur noch geschrien, ich will jetzt mal ein helles trinken. Und nicht mehr drüber nachdenken, was jetzt hier noch für Früchte dazugegeben wurden, wie sauer das wirklich ist und oder was für Kräuter noch reingewandert.
Also, Titrable Acid oder so, wie heißt das nochmal?
Ja, das ist auch, am Anfang ist das auch, du gehst da rein und freust dich und dann stellst du dich direkt bei Cantillon an oder was weiß ich und freust dich, weil da werden ja auch ständig dann die Biere gewechselt.
Ja,
und dann denkst du, ah, schon wieder und das machst du dreimal mit und dann denkst du so, ach nee, jetzt nicht. So. Und dann wird es halt schon so weniger. Und am Ende ist es schon so, du trinkst es und denkst dir so, Jo, ist schon gut, aber
es reicht.
Die Euphorie ist so ein bisschen weg und es reicht, ja.
Wir hatten das mit, wir waren mit Headless auf der Braukunst live. Jetzt müsste ich lügen, welches Jahr das war. Aber wir hatten uns einen Stand geteilt eben mit Schnitzelbaumer und Headless zusammen. Und dann kam auch der Konrad Seidel kam an und wirklich so mit leuchtenden Augen ein normales Bier. Schnitzelbaumer hell. Ja, danke. Der hat ja immer sein Gefolge. Also der wird ja verfolgt praktisch von 1000 Journalisten und sonst immer so Bloggern und wirklich 1000 Kameras hin. Und war halt so lustig, weil du merkst halt schon, er ist Vollprofi, weil er dann irgendwie Philipp zapft ihm halt ein Bier und sagt dann, nicht voll machen, mach's halb voll und dann schauen, damit man auch das Logo gut sieht. Logo in die Kamera drehen und dann immer so, und jetzt schauen wir alle nach links, schauen wir alle in die Mitte, schauen wir alle nach rechts. So, und jetzt trinken wir endlich, ne? Und dann wirklich so wie am roten Teppich, plötzlich Gewitter hier, also merkst du schon, voll Profi.
Ja. Sehr gut. So, ja. Ich würde jetzt mal dazwischen grätschen, dass wir langsam zum Ende kommen.
Ja, genau.
Ja.
Also ich meine, ich würde mich auch gerne noch länger unterhalten, aber so langsam, ich muss schon wieder aufs Klo.
Und auch die Hörer müssen es ja auch ertragen irgendwann
mal. Ja, richtig, irgendwann müssen wir, die sind ja schon viel gewohnt von uns, aber wir dürfen es auch nicht überstrapazieren.
Aber wir können ja auch noch gerne nochmal ein zweites Date ausmachen, so wie mit dem Bernd. Also ich meine, warum nicht?
Ja klar,
gerne.
Also ich würd sagen, mit dieser schönen Aussicht auf hoffentlich eine Homebrew-Con oder Heimbrau-Con nächstes Jahr im März. Cool an. Ja, hört sich cooler an, aber es ist es ja nicht. Aber
es ist die Heimbrau-Con,
Ich freue mich einfach drauf, oder wir alle freuen uns, glaube ich, drauf. Und wenn das stattfindet, das wäre einfach nur mega cool. Und ja, dann sind wir jetzt.
Spätestens da können wir dann die Folge mit Bernd und mir zusammen machen.
Ja,
vor Ort. Ein Ding. Oh mein Gott. Wir haben ja auch eigentlich noch was ganz anderes vor
Ort. Vor Ort schaffen wir nicht, Dave. Vor Ort schaffen wir nicht.
Natürlich.
Das wäre dann, glaube ich,
so richtig Folge so Lowlife-mäßig.
Danach, das könnten wir vielleicht machen, aber ich glaube, danach dann so drüber erzählen und nochmal in Erinnerung schwelgen, das wäre auch nochmal.
Ja, aber man bräuchte auch schon, so ich renne da mit einem Audiorekorder rum und mit der Kamera sowieso und du ja auch mit deinem YouTube-Kanal und ich und dann machen wir noch für Just Brew irgend so einen Ausschnitt und das wird cool, das wird richtig cool.
Sehr gut.
Die Frage ist ja mit der Erinnerung, ob du noch Erinnerung hast dann.
Deswegen
ja der Audiorekorder, ne, damit irgendwas hängen bleibt.
Achso, ja, stimmt. Und die Kamera, ne, damit er auch weiß, das warst wirklich du. Ja, sehr schön. Jan, bleibt uns noch zu sagen, schön, dass du dabei warst. Schön, dass du
dass
da
dir die
warst.
Zeit genommen hast.
Wirklich wieder ein
ja, cooler, schön, dass ich da sein konnte. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja. Gerne wieder.
Wir haben uns auch sehr gefreut. Freuen
wir uns drauf.
Genau. Und wir wünschen euch allen in dem Sinne noch einen wunderschönen Abend. Wir haben jetzt Freitag um 23.11 Uhr und werden uns jetzt verabschieden. Also in diesem Sinne, ciao und danke nochmal an euch beide.
Macht's gut.
Danke an dich. Ciao.